Ja, da sind wir wieder da, heute mal wieder an einem ganz anderen Ort, aber es ist einfach dem Zeitplan geschuldet, wenn der FC Schalke 04 am Freitag spielt, dann ja, bringen die uns so ein bisschen in Bredouille, dann ist Mittwoch der Großkampftag, aber trotzdem werden wir heute Podcast machen und ja, ich freue mich auf eine vielleicht lustige 90 Minuten, die dieses Mal aber vielleicht etwas anders ablaufen werden.
Schalke Podcast, der Expertentalk.
Ja, hallo und Glück auf zu einer weiteren Ausgabe des Schalke Podcasts. Heute am Mittwoch vor dem Spiel des FC Schalke 04 in Düsseldorf bei Fortuna Düsseldorf. Ja, angeschlagener Club und wir als Tabellenführer ganz oben, darüber werden wir auf jeden Fall auch sprechen. Aber erst einmal möchte ich natürlich den Norbert vorstellen. Der Norbert Neubaum ist heute wieder zu Gast. Hallo Norbert und Glück auf.
Hallo und Glück auf, René.
Ja, dann lasse ich hier die Musik ausfaden. Ich habe es gerade schon angesprochen, wir sind immer ein bisschen räumungsabhängig. Egal, wo es uns hinschlägt, wir nutzen die Chance, bauen da unser Equipment auf und produzieren den Podcast. Gerade heute an einem Mittwoch. Wir haben heute alles geballt. Wir haben Training gehabt, wir haben Interview gehabt mit Sophie Elfhausi, wir haben gleich Pressekonferenz und da ist auch schon die Geschichte dahinter. Gleich haben wir Pressekonferenz. Wir werden jetzt einen ersten Teil aufnehmen und werden uns dann nach der Pressekonferenz quasi wieder treffen und den Podcast vollenden. Darum wahrscheinlich nicht die hundertprozentigen ersten genauen Aussagen, denn wir kommen gerade vom Training und lassen uns doch gleich aktuell einmal beginnen. Wir kommen vom Training und wissen personell nicht so recht, was los ist. Norbert, du hast einen Überblick?
Ja, es gab zwei Vorfälle, zwei Spieler, die das Training nicht hundertprozentig fit beendet haben. Einmal Mertcan Ayhan hat die Einheit abgebrochen. War, glaube ich, ein Zweikampf mit Henning Matriciani. Dann hat er sich behandeln lassen, ist noch mal kurz aufs Spielfeld zurückgekommen und hat es versucht und wurde dann, wenn wir das richtig beobachtet haben, von Nikola Katic im Grunde ermahnt, jetzt nicht zu riskieren, sondern dann lieber mit dem Training aufzuhören. Und dann marschierte Mertcan Ayhan auch in die Kabine.
Das hast du so beobachtet? Okay, das ist gut, weil das passt nämlich dann zu meiner Geschichte. Ja, ist gut. Ich glaube, das war das schlechte Gewissen von Nikola Katic. Er ist den nämlich auf den Fuß geknallt.
Ach, okay. Ich hatte Kollege neben mir, sagte Henning Matriciani, wäre es gewesen. Aber die beiden sehen sich jetzt nicht unbedingt ähnlich. Katic und Matriciani, da kann es ja nur eine Wahrheit geben.
Ach, jo, jetzt, ich muss mich korrigieren. Stimmt. Ich habe nämlich diese Szene gesehen. Henning Matriciani ist Mertcan Ayhan auf den Fuß getreten. Das tat schon weh. Also das hat man auch gehört, weil er kurz aufgeschrien hat. Und alle dachten so, naja, okay, das tut weh, logisch, das ist halt Fußzehen, ne? Viele Nervenenden, blablabla. Und Henning stand da irgendwie so und machte so, ich weiß nicht. Und dann kam Nikola Katic dazu und machte den Videoschiedsrichter Viereckbeweis und zeigte dann mit dem Mittelfinger auf den Henning. Du warst.
Aha.
Da, so war das, so war die Geschichte.
Also dann hätten wir das geklärt. Auf jeden Fall, Mertcan Ayhan ist dann in die Kabine gegangen. Sah jetzt nicht ganz so wild aus, aber so zwei Tage vor dem Spiel weiß man natürlich nicht, was dahinter steckt.
Ja.
Werden wir aber, denke ich mal, vielleicht gleich in der Pressekonferenz Näheres zu erfahren. Mit Miron Muslic und Ron Schallenberg ist auch in einem Golfkart vom Trainingsplatz gefahren und hatte, ich glaube, den rechten Oberschenkel bandagiert. Muss alles noch nichts heißen, aber könnte natürlich zusätzliche Personalprobleme für Schalke geben.
Adrian Gannenbein ist klar. Aber was heißt klar? Wir haben immer noch keine so richtige Diagnose bekommen, ne?
Ja, es heißt immer Wade.
Ja.
Und also nach unseren Informationen wird er in dieser Hinrunde nicht mehr, also in diesem Jahr dann nicht mehr spielen.
Ja.
Wobei man jetzt natürlich mal abwarten muss, was passiert, wenn jetzt weitere Verletzte dazukommen. Also bei Gantenbein soll es jetzt nicht, soll es nichts Dramatisches sein, aber einfach um jetzt auch nicht zu riskieren, tendiert man wohl dazu, dass er in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommt. Aber jetzt müssen wir halt erstmal abwarten. Was ist mit Ayhan, was ist mit Schallenberg? Möglicherweise muss man dann ja doch den einen oder anderen gut gemeinten Plan dann wieder revidieren.
Und mir wird gar nicht Angst und Bange dabei, denn Schalke hat schon öfter solche Probleme bewältigen müssen und es hat immer ganz gut funktioniert.
Ja, wir haben ja am Freitag nach dem Paderborn-Spiel schon die Widerstandskraft und die Nehmerqualitäten dieser Mannschaft gelobt und da zählt natürlich auch zu, dass sie wirklich große Personalprobleme, viele Verletzte hatten und haben. Im Moment sind sie jetzt wieder so 10 bis 12, wenn ich richtig durchgezählt habe. Fing ich aber am ersten Training schon an, als Kenan Karaman sich verletzt hat. Ja. Das war ja dann quasi schon symptomatisch und auch das haben sie alle gut weggesteckt und jetzt wollen wir mal für Schalke hoffen, dass sie es in den letzten 3 Spielen bis zum Hinrundenende auch noch irgendwie gewuppt kriegen.
Ich habe natürlich aufmerksam unseren Trainingsbericht oder unser Update vom Training gelesen, den du und der Frank zusammen erstellt habt. Und da ist mir da war ich selber überrascht, also, da steht noch drin, dass Yannick Bachmann aus Gründen der Belastungssteuerung individuell trainiert hat, Peter Remmert ebenfalls. Und Teile des Mannschaftstrainings macht mit Timo Becker. Das sah schon wirklich sehr, sehr gut aus. Ja. Der ist seit dieser Woche wieder bei der Mannschaft dabei. Aber auch Social Media wurde ja sofort getwittert oder geixt und auf Instagram überall wurde geschrieben, Timo Becker ist back, aber nee, wir müssen da schon mal die Handbremse wieder ziehen. Das wird diese Saison nichts mehr, also nicht diese Saison.
Diese Saison glaube ich schon.
Das wäre Katastrophe.
Es ist zumindest nicht geplant. Zum einen schön, dass du unsere Trainingsberichte liest.
Ich stand ja selber am Trainingsplatz.
Kann ich an dieser Stelle auch mal ein Kompliment aussprechen, das freut mich natürlich. Ja. Timo Becker, also das ist zumindest nicht der Plan, dass er in dieser Hinrunde noch zum Einsatz kommt. Auch da gilt natürlich, um Gottes Willen, nichts riskieren, um die Sache nicht dann am Schluss noch schlimmer zu machen.
Ja.
Aber er ist heute, als Eihahn in die Kabine ging, ist Timo Becker wie selbstverständlich sofort auf dessen Position gegangen, konnte sich dabei ein Schmunzeln nicht verkneifen. Sah fast so aus, als wenn er sagen wollte, erst ist Merchan für mich gekommen, jetzt komme ich wieder für ihn, alles schneller als geplant, aber ich würde ganz gerne jetzt einfach erstmal die Pressekonferenz gleich mit Miron Muslic abwarten, da wird er was möglicherweise dann schon was dazu sagen. Also geplant ist ein Hinrundeneinsatz von Timo Becker in dieser Saison eigentlich nicht mehr, aber wie gesagt, wir waren vorhin bei den Notfallsituationen, die eintreten könnten. Und möglicherweise muss man auch da umdenken. Aber es wäre natürlich, glaube ich, schon ein gewaltiges Risiko, wenn man den guten Timo da jetzt nochmal ins Pflichtspielwasser schmeißen würde.
Auch wenn es gut aussah. Ne? Aber das war jetzt nicht das, wo ich dann kurz überlegen musste und mich gewundert hatte. Ihr habt auch geschrieben, Zaid Tchibara, der für mich auch schon ewig wieder in der Vorbereitung drin. Er ist ja dabei, aber spielt noch keine Rolle. Christian Gummis, okay, kann ich auch nachvollziehen. Aber bei Armin Younes war ich dann doch überrascht, dass ihr die Infos habt, dass er diese Rückrunde nicht mehr kommt. Habe ich da was verpennt?
Da bin ich jetzt auch verblüfft. Also man muss dazu sagen, das war ein ziemlicher Schnellschuss. Ich hab dem Frank die Infos übermittelt. Mhm. Und ich glaube, ich habe ihm nur gesagt, dass Armin Younes heute auch nicht, dass er nicht beim Mannschaftstraining ist.
War er aber.
War er? Mhm. Oh ja, dann habe ich aber eine
nicht auffällig vielleicht.
Dann habe ich aber eine falsche Information von Schalke bekommen.
Gut,
dann,
dass wir es geklärt haben.
Ja, ja.
Also, ja, Armin Younes ist auf jeden Fall beim Mannschaftstraining gewesen und war der nicht auch schon im Kader? Letzte Heimspiel? Das weiß ich jetzt nicht, das glaube ich nicht, aber er war zumindest wieder hätte eine Option sein können.
Also ich hatte von Schalke die Information, weil ich bin ein bisschen später zum Training gekommen. Ich kann jetzt mal die Hosen runterlassen.
Du hattest einen wichtigen Termin.
Hatte einen wichtigen Termin und bin daher etwas zu spät zum Training gekommen und habe Schalke dann angerufen, um ein kurzes Personalupdate gebeten. Und ich meine, da hätte man mir gesagt, dass Armin Younes noch nicht wieder im Mannschaftstraining ist. Aber möglicherweise ist da auch irgendwas... Habe ich da auch was falsch verstanden und habe es dann Frank möglicherweise auch falsch übermittelt. Also da ist alles möglich. Aber wenn du ihn gesehen hast beim Training, dann wird er wohl dabei gewesen sein.
Er war auf jeden Fall dabei, okay, aber er war tatsächlich nicht im Kader beim Spiel gegen den SC Paderborn. Ja gut, vielleicht stimmt das ja dann sogar dann doch die Info, dass er nur teilintegriert mitgemacht hat. Also das kann natürlich auch sein. Ja, nicht, dass ich mich verschaut habe, aber nun gut.
Aber er müsste eigentlich jetzt auch mal langsam wieder zurückkommen.
Ja.
Also so dramatisch klang seine Verletzung, als die Diagnose bekannt wurde, eigentlich nicht. Ne?
Richtig. So, ich muss erstmal, bevor wir weiterreden, erstmal ein ganz großes Dankeschön. Das war jetzt erstmal personell, da sind wir durch. Ne? Also so sieht die Lage jetzt momentan vor Düsseldorf aus. Ein ganz großes Dankeschön an Jan, an Manuel, an Tanja, an Steffen und an Bulle 1904. Ich habe überlegt, warum heißt der Bulle 1904? Es gibt doch Bulle und Bär, was wenn es um Finanzen geht, ne? Börse. Und wahrscheinlich ist das ein Finanzexperte, denn an diese Menschen, die uns da geschrieben haben, ich hatte ja letzte Woche gefragt, ob irgendeiner mich oder uns mal aufklären kann, wie das mit den 15 Millionen extra von der Anleihe sind. Wir haben ja 50 erst gehabt, dann 75 und im Endeffekt waren es ja 90, wird es genauso verzinst, blablablups. Und ich habe tolle Antworten bekommen und ich habe es auch verstanden. Und ich habe eins davon mir zur Seite genommen und das würde ich am Ende des Podcasts vielleicht auch nochmal vorlesen oder wir machen nochmal ein Thema dazu, aber ich glaube, das nur um es nochmal kurz zu erklären, was wir in der letzten Woche offen gehalten haben und das vielen lieben Dank, dass ihr euch die Mühe macht, uns die Sachen da aufzuschreiben, also vielen, vielen Dank und noch was muss ich sagen, sorry an Micha aus Bruchsal. Und Holger aus Duisburg. Ich hatte euch letzte Woche eigentlich auch auf dem Plan als Sprachnachricht. Ihr habt Sprachnachrichten geschickt und ihr wart quasi mit Neulinge. Also ich rufe ja immer wieder auf, traut euch bitte gerne auch mal ein paar Sekunden, Minuten zu quatschen und uns mitzunehmen in eure Gedankenwelt. Das habt ihr gemacht und ich habe die Nachrichten nicht abspielen können, weil die nach ganz ungerutscht sind. Ich weiß nicht warum. Ganz komisch. Jetzt ist es leider zu spät, aber bitte nicht verzweifeln. Tut's nochmal, schreibt uns. Und ja, hat mich sehr gefreut. Muss man ja auch mal sagen.
Ja, absolut.
Ne? Also ich will gar keinen vernachlässigen. Es gibt Sprachnachrichten, die spiele ich definitiv nicht ab, weil es ist dann ein Satz, Schalke war super. Ja, das wissen wir dann und ich verstehe die Freude, dass das dann auch mal mitgeteilt werden soll über Podcast. Aber vielleicht so ein paar Sätze wären nicht schlecht. So, was machen wir denn jetzt, Norbert? Wir haben ja gesagt, wir machen so ein zweigeteiltes Ding. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, bevor wir zur Pressekonferenz gehen. Ich würde sagen, wir fangen an mit einer Kategorie, die fest zu unserem, ja, die ohne diese Kategorie würde dieser Podcast nur halb so schön sein. Darum starte ich jetzt.
Kurvendiskussion.
Genau, unsere Kurvendiskussion und damit seid ihr ja, ja, ein großer und wichtiger Teil des Podcasts geworden und wenn ihr auch ein großer und wichtiger Teil dieses Podcasts werden wollt, gerne könnt ihr euch beteiligen, ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken, ihr könnt uns Textnachrichten schicken und zwar unter folgender Nummer 0160 9034 7628 und ja, ihr könnt auch Teil einer wunderbaren Community werden, das auch. Der Link zu dieser Community, der steht in den Shownotes oder in der Videobeschreibung oder in der Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr dann draufklicken und dann ja, müsst ihr erstmal so einen kleinen Fragenkatalog beantworten. Wir wollen ja nicht, dass da jeder Hans Dampf, der mal ein bisschen Ärger machen will, gibt es nämlich auch, da reinkommt und dann seid ihr Teil dieser wunderbaren Community, die weiter wächst. Und was mir immer wieder wichtig ist und ich mache jeden Tag, von Montag bis Sonntag den Newsletter für unsere Schalke-Seite beim Medienhaus Bau und Ruhrnachrichten. Jeden Tag 19.04, außer Spieltag, ne, oder es kommt mal was dazwischen. Und immer wenn ich einen Aufruf mache, dass ihr Leute mal bitte diesen Newsletter vielleicht abonnieren wollt, da steht jeden Tag das drin, was über den Tag gelaufen ist, was der Norbert und der Frank geschrieben hat. Kurzer
Trainingsberichte, dass Armin Younes nicht dabei ist.
Genau, zum Beispiel. Aber ihr könnt dann da sehen, ah, die Überschrift interessiert mich. Ah, okay, da klicke ich mal drauf. Und das kriegt ihr dann jeden Abend quasi als Erinnerung. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Newsletter abonniert. Ganz einfach unter www.recklinghäuser-zeitung.de/S04. Steht aber auch in den News, in der Bildbeschreibung, in der Videobeschreibung oder in den Shownotes, wie es heißt. Also auch da. Und immer wenn ich den Aufruf mache, kommen auch ein paar neue dazu. Das freut mich dann immer sehr. Aber diese Newsletter ist schon so ein Herzensprojekt, aber auch schon echt jeden Tag Norbert ist.
Ja, glaube ich dir, ja.
Manchmal nervt es auch tatsächlich. So, jetzt genug für die eigene Werbung. Wir fangen an und zwar muss ich jetzt das Handy nehmen, weil nämlich hier durch dieses, wie sagt man, wenn man was unvorbereitet gestartet hat, dieses, wir haben es ja, wie haben wir es denn gemacht? Wie, wenn man was unverhofft schnell macht, wie heißt das denn?
Improvisieren.
Genau, wir haben improvisiert und da konnte ich das jetzt nicht vorbereiten, darum mache ich das jetzt übers Handy. Und wir fangen an mit einer Sprachnachricht von Olli aus Bottrop. Und der Olli aus Bottrop ist quasi auch Ersttäter, der uns mal eine Sprachnachricht geschrieben hat. Und mit dem fangen wir an. Ich drehe mal hier auf, gucken, ob das richtig ist. Jawohl.
Ja, Glück auf. Hier ist der Olli aus Bottrop. Und ich muss zu dem Spiel sagen, gestern, krass. Also wenn das nicht ein Sieg des Willens war und des unbedingten Wollens, ja, mega. Ich fand so das Spiel insgesamt krass hart geführt. Also der Schiedsrichter hat ganz schön viel durchgehen lassen. Und gerade so erste Halbzeit hat der ein oder andere Paderborner definitiv eine gelbe Karte verdient gehabt, meiner Meinung nach. Und die hätten den später definitiv auch noch Probleme bereitet. Ja, und ansonsten, ja, ich glaube, überlassen wir. Und den Raoul-Vergleich brauchen wir gar nicht reden. Aber es ist schon genial, was von der Bank kommt, dass ein Pöpperl sofort drin ist, dass ein Sanchez reinkommt und ich glaube 3, 4, 5 wichtige Kopfbälle macht da hinten raus. Ja, läuft. Läuft vom Anfang bis zum Ende in dem ganzen Team. Und ich glaube auch, das sieht man dann halt auch nach dem Team, wenn wirklich alle, die ganze Mannschaft, der ganze Staff, alle in die Kurve kommen und sich einfach mitfreuen. Also was da entstanden ist jetzt in dem halben Jahr, Hut ab und ich freue mich auf alles, was kommt. Danke und Grüße an die Runde.
Ja, Olli, da sind wir voll bei dir. Und warum ich den Olli jetzt als erstes abgespielt habe, erstmal vielen Dank, dass du dich getraut hast. Heute beim Training, die erste Viertelstunde, ersten 20 Minuten, vielleicht 30 Minuten. Ich war so fasziniert, ich habe selbst da die Uhrzeit vergessen. Eine Freude. Also stell dir vor, eine Kindergartengruppe, ganz viele wilde kleine Kinder, die Spaß haben, draußen zu sein, sich im Dreck suhlen und ne, richtig Spaß haben. Und der Erzieher oder die Erzieher mit einem Cheferzieher, Miron Muslic, der da genauso viel Spaß hat und der da mitgeht, heute, also ich meine, wir waren ja, sind ja oft beim Training, wir haben ja die Möglichkeit, relativ oft dahin gehen zu dürfen. Aber heute war nochmal so ein Extra obendrauf. Das war so eine gute Stimmung, das hat mich so, boah, ich hatte richtig Gänsehaut. Das war so toll. Das war nach dem Sieg gegen Paderborn in der Kurve ähnlich, würde ich fast sagen. So war das heute auch auf dem Trainingsplatz. Und das ist, finde ich.
Jetzt willst du mich neidisch machen, weil ich heute zu spät gekommen bin.
Ja.
Das war ja jetzt nochmal.
Also alle, die heute nicht da waren, und es waren fast 200 Fans heute wieder da, ne?
Das war nochmal ein Nadelstich, ne?
Ja.
Also beim Jubeln nach dem Spiel gegen Paderborn ist mir das auch aufgefallen. Ich glaube, ich habe sogar Saichi Barra in die Kurve auch laufen sehen. Also da waren ja gefühlt 40 Mann aus dem der gesamte Lizenzspielerkader war ja da. Ja, toll. Auch was du vom Training gerade sagst. Ich kam gerade zu so einer Situation, da hatte eine Mannschaft, glaube ich, das Trainingsspielchen gerade gewonnen und haben sich auch gefreut, wie kleine Kinder. Ja, Stimmung generell ist einfach top und da brauchen wir auch gar nicht jetzt versuchen, irgendwas zu finden, wo man jetzt, du hast mich ja am letzten Freitag, die erste Frage war ja, ob es irgendwas zu kritisieren gibt. Ich finde, im Moment kannst du kaum was kritisieren, auch wenn du suchst, sogar sehr, sehr, sehr kritische Leute. Du kennst ja Norbert Niekbohr auch. Ich habe letzten Samstag habe ich ein bisschen länger mit Norbert Niekbohr getroffen und die Altinternationalen sind ja meistens die dann ja schon aber auch immer das große Aber haben. Aber auch der sagt mittlerweile, ja, also so wie die es machen, ist top. Hoffentlich halten sie es durch oder hoffentlich halten sie es noch möglichst lange durch. Aber die ganze Grundstimmung, was jetzt diesen sportlichen Part betrifft, die ist einfach toll und wie es ja gerade auch gesagt wurde, oder du hast ja auch gesagt, der Trainer ist da mittendrin. Der ist ja manchmal das größte Kind, wenn es darum geht, sich zu freuen. Ne? Ich weiß noch einmal, da hat er im Training hat er selber ein Torschusstraining gemacht, hat zwei Tore gemacht und wie ein Spieler im Champions League Finale Richtung Kurve, wo da überhaupt keiner stand, klopft sich auf die Brust, macht noch eine Rolle nach vorne, so eine Jubelrolle. Also der ist ja selber manchmal völlig durchgeknallt, jetzt war wirklich als Kompliment gemeint. Und der nimmt ja die ganze Truppe dann auch mit, da haben die Jungs ja dann auch ihren Spaß dran. Und auch LV, sie hat es ja vorhin, wir haben ja vorhin mit ihm sprechen dürfen, der sagt ja auch, wir sind einfach eine geile Gemeinschaft und das passt. Und wenn er dann erzählt, der hat ja auch richtig leuchtende Augen. Du siehst ja, das ist ja nicht... Kein Pflichtprogramm, was er da abspult, sondern der glaubt ja wirklich das, was er da sagt. Und du siehst denen das auch an. Und worauf es dann letztlich ankommt, du siehst der Truppe das ja auch dann bei den Spielen an, dass da wirklich einer für den anderen dann auch da ist und dass die dann teilweise mit zwei, drei Mann auf einen Gegner draufgehen. Das machst du nicht, wenn es in der Mannschaft nicht stimmen würde.
Und viele haben ja nicht nur diese gute Laune als Transporter nach oben, sondern es ist ja wirklich eine großartige Entwicklung auch passiert in den letzten Spielen. Und viele haben ja immer noch Angst, wann kommt denn der Einbruch? Weil es ist sehr intensiv, der Fußball, sehr laufintensiv. Und wir hatten heute zum Beispiel Sophie Elfausi zum Interview. Und den habe ich auch gefragt, ist es denn irgendwann mal zu Ende? Reicht denn die Kraft noch oder ist man noch mehr drauf? Und er hat dann auch gesagt, also die haben so viel Spaß, mal da ein kleines Wehwehchen ist völlig normal, aber der ist noch voll im Saft, der rennt noch durch.
Ja, also der wird glaube ich durchrennen, wenn ihm jetzt nichts mehr passiert. Ja. Und er hat natürlich auch gesagt, klar, die Trainer achten schon drauf, dass die Steuerung des Trainings so ist, dass du jetzt nicht mehr groß belastet wirst. Also die sind schon jetzt drauf bedacht, dass sie die letzten drei Spiele die Zähne nochmal zusammenbeißen und da jetzt noch irgendwie durchkommen. Aber das geht ja anderen Mannschaften auch so. Schalke ist ja nicht die einzige Mannschaft, die jetzt 14 Spiele in den Knochen und in den Köpfen hat. Natürlich spielt Schalke einen sehr, sehr intensiven Fußball, aber sie werden natürlich auch ein bisschen getragen durch den Erfolg, den sie haben, weil ich glaube, das fällt dir schon alles leichter, wenn du das, was du da machst, was du tust, wofür du so hart arbeitest, wenn das dann auch Erfolg hat. Wenn du diese Intensität, die sie im Training in manchen Einheiten leisten und die sie auch in den Spielen leisten, wenn du trotzdem dann nur auf die Mütze kriegst, dann hättest du, glaube ich, jetzt Schwierigkeiten, die letzten drei Spiele auch noch irgendwie über die Runden zu kriegen, weil irgendwann spielt dann ja auch die Birne mit und dann sagst du dir, nee, hat ja irgendwie alles keinen Sinn, aber sie werden ja auch schon getragen von dem Erfolg, den sie im Moment haben und sie haben sich ja bislang in dieser Saison durch nichts nachhaltig aus der Bahn werfen lassen. Sogar diese eine Woche im Süden, wo sie ja in Darmstadt im Pokal verloren haben, dann in Karlsruhe das Last-Minute-Gegentor auch verloren haben, zwei Niederlagen in einer Woche, wo man ja vielleicht auch dachte, naja, jetzt kriegen sie ihren Knicks. Nee, kamen sie zurück mit, ich glaube, dann kam das Elversberg-Spiel, 1-0 gewonnen, dann 0-0 in Münster, jetzt gegen Paderborn gewonnen. Also sie sind ja sofort wieder aufgestanden, waren ja völlig unbeeindruckt von diesen zwei Niederlagen.
Könntest du jetzt schon über das nächste Spiel sprechen, was wir ja erst nach unserem Cut machen und mit dieser Überschrift einleiten, dann wird es wahrscheinlich am Freitag das Ende vom Anfang. Vom Anfang.
Ja, oh, versteht. Ja, großartig.
Ja, aber die sind ja tatsächlich schwer gebeutelt, Düsseldorf. Ne?
Ich hätte ja eigentlich zumindest gehofft, dass Düsseldorf zumindest noch gegen Münster spielt. Ja. Anfang gegen Ende.
Ach so.
Ach, ja, komm. Lassen wir es. Wir beenden jetzt diesen Ausflug ins Reich der sinnlosen Wortspielereien. Weiß ich nicht. Also in Düsseldorf geht es natürlich, das war absehbar nach der Niederlage in Dresden. Da gibt es natürlich jetzt sehr turbulente Zeiten, ganz klar. Klaus Allofs hat ja bereits erklärt, dass er am Saisonende dann aufhören wird, was möglicherweise er ist jetzt Ende 60, dass möglicherweise das Ende dann einer großen Managerkarriere auch sein könnte, falls er nicht doch nochmal woanders irgendwo anheuert.
Und falls vielleicht nicht doch komplett die Reißleine gezogen wird. Vor dem Saisonende.
Vor, ja gut, das ist natürlich auch nicht auszuschließen. Mhm. Vorstandschef in Düsseldorf ist Alex Jobst, den wir ja aus Schalker Zeiten noch kennen. Und bei den Ambitionen, die er sowieso hat und die Düsseldorf hat, da ist natürlich dieses Drittliga-Gespenst, das ja dann über Düsseldorf kreisen könnte, angesichts der Tabellensituation, da stehen die natürlich gar nicht drauf. Also das wird da sicherlich noch oder würde dann sicherlich noch zu Reaktionen führen. Markus Anfang, du hast es erwähnt, ist ja seit ein paar Wochen da, aber hat jetzt auch noch nicht den ganz dicken Hering vom Teller gezogen. Hat übrigens, glaube ich, gegen alle seine Ex-Clubs, gegen die er bislang gespielt hat, hat er verloren. Mhm. Und auf Schalke hat er auch mal gespielt. Das würde ich jetzt mal als.
Und war ja auch mal ein Gespräch als Trainer, ne? War ja mal so angedacht.
Ja, er war der erste Kandidat, der zu Beginn dieser Saison gehandelt wurde. Noch vor Kwasniok, noch vor Tietz, glaube ich, da schwirrte irgendwann mal die Meldung Anfang durch den Orbit. Aber da kamen von Schalker Seite relativ schnell Signale, dass da nichts dran wäre. Man weiß ja immer nicht oder man kann es sich vielleicht denken, wie solche Gerüchte dann zustande kommen. Da haben ja bestimmt auch immer es gibt ja immer verschiedene Interessengruppen, die dann einfach mal daran interessiert sind, dass der Trainername dann da ins Gespräch gebracht wird, einfach damit er im Gespräch ist. Aber der wackelt ja jetzt wohl in Düsseldorf auch schon, wenn ich das richtig mitbekomme. Und da wäre natürlich eine Heimniederlage gegen Schalke, um das mal durchzuspielen. Die könnte dann tatsächlich schon.
Ja, die könnten auf den Abstiegsplatz direkt jetzt rutschen.
Die könnten auf den Abstiegsplatz sogar rutschen, ja. Und das für einen Verein, der vor anderthalb Jahren ja mit anderthalb Beinen eigentlich schon in der ersten Liga stand, nach dem Sieg in Bochum hatten die, glaube ich, 3-0 gewonnen.
Ja.
Ja, irre. Ist das natürlich jetzt ein völlig unverhoffter Absturz oder eine völlig unverhoffte und unerwünschte Situation.
Kommen wir zum nächsten, so ein kleiner Liebling von mir geworden, der Dirk aus Hamm.
Ein Glück auf in die Runde, hier ist der Dirk aus Hamm-Westfalen. Ja, ich sag mal, Brian Lassmer ist on fire, wie man in einem Video auf Facebook super sehen kann, wie die Mannschaft ihn feiert, inklusive Trainer und Staff. Ja, Brian Lassme, Joker, immer wieder Weltklasse, als Anfangsspieler leider Kreisklasse, mal ganz salopp erwähnt. Ja, verdienter Sieg aufgrund der zweiten Halbzeit, da haben wir Paderborn dominiert. Und dann schauen wir mal weiter kurz. Ich sag mal ganz ehrlich, wenn wir die nächsten drei Spiele gewinnen, so, was ja nicht so unwahrscheinlich ist, in Düsseldorf. Düsseldorf hat kein Selbstbewusstsein, Krise. Nürnberg zu Hause, ja, machbar, ne? In Braunschweig, naja, gut, die haben jetzt Lautern geschlagen. Maximal mit 40 Punkten frohen gehen wir in die Winterpause. Da können wir mal richtig schön Silvester feiern, ne? Ja. Und dann fehlen uns ja noch, wie gesagt, vielleicht noch 25 Punkte mit einem Heimspiel mehr, was wir ja in der Rückrunde haben. Bielefeld, Hannover hatten wir in der Hinrunde auswärts, die haben wir jetzt zu Hause, also ein Heimspiel mehr. Dann würde ich sagen, auf geht's nach Dortmund zum Derby 2026 und wir feiern die ganze Nacht. Okay, in dem Sinne, heute mal ein bisschen lockerer unterwegs. Viele Grüße, guten Podcast und bis dahin mal. Euer Dirk aus Hamm-Westfalen. Ciao.
Fantastisch.
Ich find die Stimme so geil. Der Mann muss doch irgendwo als Synchronsprecher
vielleicht.
Für irgendwelche Charakterrollen von Schauspielern arbeiten. Ja. Ich finde den sensationell. Und schöne Hochrechnung.
Ne? Ja, hat er letztes Mal auch schon so ungefähr gemacht. Ich habe dann in der vergangenen Saison wärst du mit den Punkten definitiv aufgestanden. Ich glaube, da ist 61 Punkte waren, glaube ich, dann. Ja, es klingt so einfach, ne? Jetzt holst du noch drei Siege, bist du tatsächlich bei 40 Punkten und dann brauchst du ja nur noch 25 Punkte.
Ja.
Ich habe mal geschaut, tatsächlich, man muss schon echt weit zurückgehen und zwar bis in die Saison 2012-13. Da ist am 34. Spieltag dann Hertha und Braunschweig aufgestiegen mit 76 Hertha. Also die waren da wirklich souverän. Und Braunschweig war zur Halbjahres-, zur Winterpause extrem gut. Aber zum 14. Spieltag war Braunschweig mit 34 Punkten auf dem ersten Platz. Also zur jetzt vergleichbaren Situation sogar nochmal 3 Punkte mehr. Ansonsten die ganzen Jahre gab es keine Mannschaft, die mit 31 Punkten am 14. Spieltag da oben stand. Ich weiß, es wird wieder ganz viele geben und wir werden auch heute noch einen hören, der dieses Aufstiegsgequatsche überhaupt nicht hören mag. Und ich gebe dem natürlich auch recht, aber ich finde auch, es ist einfach auch schön, wenn man sich da mal so ein bisschen gehen lassen kann und einfach, ich kann es immer wiederholen, diese letzten Jahre waren einfach Käse. Bis auf das Aufstiegsjahr, was wir gefeiert haben, war das alles irgendwie schwer verdauliche Kost.
Ja, völlig richtig. Und ich finde, wir dürfen hier und Fans natürlich über dieses Thema sprechen. Entscheidend ist immer, dass die Mannschaft, die uns ja sicherlich auch zuhört, da gehe ich zumindest von aus, zumindest hört Schalke hört zu, das wissen wir auf jeden Fall. Und ja. Die sollte jetzt vielleicht diese Hochrechnung jetzt noch nicht ganz so quasi als schon als gebongt hinnehmen, weil ja. Aber das weiß ja auch jeder, der sagt, aber man kann ja trotzdem so seinen Gedanken mal so ein bisschen freien Lauf lassen. Ich rechne immer anders, ich sage jetzt 14 Spiele, 31 Punkte, das heißt, du musst jetzt, wenn du aus den letzten drei Hinrundenspielen nur noch 3 Punkte holen solltest, was ja als Minimum schon möglich sein sollte, dann hättest du 34 Punkte und hättest also trotzdem einen Schnitt von 2 Punkten. Und ich glaube, einen Schnitt von 2 Punkten, wenn wir es mal auf eine ganze Saison hochrechnen, den hast du, glaube ich, in den letzten Jahren gar nicht gebraucht, um aufzusteigen. Also man kann ja rechnen, man kann fantasieren, man kann träumen. Ich glaube, das macht ja die Sache auch so attraktiv und so interessant. Aber deswegen verliert ja, glaube ich, niemand, ich kenne zumindest keinen, jetzt so seit den Boden unter den Füßen, als dass er sagt, der Aufstieg ist im Grunde schon geritzt. Also ich glaube, jeder weiß, dass das schon sehr außergewöhnlich ist, was die Mannschaft da im Moment leistet, dass auch die Punkteausbeute außergewöhnlich ist. Aber wir wissen alle, dass das auch alles noch ganz anders kommen kann. Ich kann mich noch gut erinnern an die beiden vergangenen Jahre, da zumindest im letzten Jahr war es so, da waren die letzten 3 Spiele in der Hinrunde waren top. Das waren so ziemlich die besten 3 Saisonspiele. Dann gab es ein super Trainingslager, wo auch alle gesagt haben, Mensch, klasse, und jetzt starten wir nochmal durch, jetzt können wir vielleicht sogar nach oben gucken, noch ein bisschen. Und dann kam erstmal ein ganz miserabler Start in die Rückrunde. Ich glaube, fing an mit dem 0-0 in Braunschweig. Es ging auf jeden Fall dann so richtig, richtig bergab, sodass du ja am Schluss, dann kennen wir alle noch oder wissen wir alle noch, überhaupt noch große Mühe hat es, die Klasse zu halten. Also ist alles, es kann alles immer passieren, aber freuen wir uns doch einfach, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist. Sie ist gut, sie ist klasse, und dann lass uns doch mal ein bisschen rechnen. Spielen muss die Mannschaft.
Dann muss ich aber jetzt den Lübbi aus Menden nochmal reinhauen. Der ist nämlich derjenige, der Medien so ein bisschen schelte.
Tätige Aufstiegsgequatsch in den Medien. Es bringt überhaupt keinem was, jetzt da irgendwas rauszuposaunen. Wie man intern darüber spricht, ist dann nochmal wieder ganz was anderes. Ich glaube, da wissen die Jungs und der Staff und der Verein schon, dass sie eine unfassbar große Chance haben diese Saison. Aber man braucht den Medien doch jetzt überhaupt nichts anbieten. Der Druck kommt automatisch, je länger die Saison geht, und wenn wir weiterhin oben mitmischen, wird das schon schwer genug psychisch. Also von daher weiter so machen und jetzt aus den 3 Spielen noch alles raushauen, noch so viele Punkte holen wie möglich. Und dann haben wir, ich sag mal, eine richtig geile Hinrunde unter dem Weihnachtsbaum liegen, und dann greifen wir in der Rückrunde weiter an. Allen Schalkern noch ein schönes Wochenende und Glück auf. Ciao.
Ja, muss ich den Lübby so ein bisschen wegschneiden. Er hat am Anfang natürlich, war voller Lob über das Spiel und vor allen Dingen über Brian Lassme auch, über den sprechen wir gleich auch nochmal kurz. Aber ich kann das schon verstehen, dass jetzt wieder alle so euphorisch sind, dass sie dann quasi auch Druck erzeugen für die Mannschaft. Und wir haben ja alle schon so also ein bisschen berichtet bei der Nullnummer in Münster. War das Druck? Du spielst in Unterzahl gegen eine Mannschaft in Überzahl und kriegst es trotzdem nicht gebacken. War das schon der erste Druck?
Naja, also dieses Thema Druck hat ja Miron Muslić selbst erwähnt. Er hat ja davon gesprochen, dass das dass schon ein gewisser Druck dann da gewesen wäre. Aber du kannst es ja auch nicht verhindern. Gerade wurde gesagt, Schalke darf jetzt den Medien nichts anbieten zu diesem Aufstiegsthema. Machen sie ja auch nicht. Keiner kommt hier auf uns zu und sagt, wir steigen auf oder ab jetzt ist unser Ziel Aufstieg. Machen sie ja nicht. Da sind sie viel zu klug zu, um das zu tun. Was sie uns anbieten, ist die Tabelle. So, und natürlich wird die Tabelle gelesen und sie wird interpretiert und da wird natürlich darüber berichtet. Wir würden es ja umgekehrt auch machen, wenn Schalke ganz am Schluss stehen würde, würden jetzt nehme ich mal diesen, obwohl ich den hasse, ich nehme mal jetzt diesen Sammelbegriff, dann würden die Medien ja auch über Abstiegsgefahr schreiben. So, das ist doch ganz klar. Ich meine, dafür ist ja so eine Tabelle da. Du kannst die ja nicht 33 Spieltage wegschließen und wird nicht veröffentlicht und am 34. Spieltag guckst du mal drauf, was passiert ist, sondern darüber wird ja diskutiert. Wenn ich mit Kollegen zusammensitze und wir sprechen über Fußball, über Schalke, dann spricht man ja natürlich über die Tabelle und da ist Schalke im Moment auf Platz 1 und das auch finde ich jetzt auf die 14 Spieltage bezogen gesehen verdient. Das ist alles kein Zufall und natürlich sprichst du dann, nehmen wir natürlich diese Aufstiegsthematik wahr und berichten dann auch darüber. Den Druck, den die Mannschaft da möglicherweise hat, den kannst du ja gar nicht verhindern. Der kommt aber auch jetzt nicht zwingend durch die Medien, sondern die Jungs gucken ja selber auch drauf. Die sehen doch was los ist. Und ich hatte gegen Paderborn nicht den Eindruck, dass die Mannschaft an diesem Druck zerbricht, sondern ich glaube, da sind einfach auch Typen drin, die gut mit der ganzen Situation umgehen können und dieses ganze Szenario jetzt eher noch beflügelt.
Ja. Wir gucken mal gerade so ein bisschen auf die Uhr, so 3 Minuten haben wir noch, bevor wir die Pause machen müssen, weil wir ja dann uns vorher auch noch mal kurz mit dem Trainer zusammenstellen und so ein bisschen quatschen, bevor die PK losgeht. Lass uns das im Hinterkopf behalten. Ich möchte ganz schnell noch den Manni, der hat mir nämlich eine Sprachnachricht geschickt auf meinem Privathandy. Da ich jetzt nur ein Handy hier verknüpfen kann mit dem Ding, kann ich die leider nicht abspielen. Manni, vielen Dank, ist angekommen. Gerne, ich habe dir ja nochmal die Nummer geschickt von unserer WhatsApp-Community oder besser gesagt auch von der Nummer, wo ihr eure Sprachnachrichten hinschicken könnt. Gerne für nächste Woche auch nochmal eine Sprachnachricht schicken, dann würde ich dich natürlich dann auch gerne mit ins Programm nehmen, aber kriege ich jetzt technisch auf die Schnelle nicht hin. Wir machen eine kurze Pause. Wir werden uns jetzt die Pressekonferenz mit Miron Muslić zum Spiel gegen Düsseldorf anhören und dann hören wir uns wieder und machen natürlich auch mit euch weiter. Ich habe noch ein paar Sprachnachrichten. Ihr werdet die Pause gar nicht merken. So, fast 1,5 Stunden später macht es natürlich jetzt, ich weiß nicht mehr, wo wir aufgehört haben.
Weiß ich auch nicht mehr, aber wir haben zumindest jetzt das Armin Younes-Rätsel gelöst.
Okay.
Das zu Beginn der Sendung. Mhm. Also, wir hatten ja geschrieben, dass er im Training dabei ist, was ja auch richtig ist, dass er also Teile des Mannschaftstrainings wieder mitmacht. Aber es ist wohl tatsächlich so, dass er, also so habe ich das verstanden, dass er in der Hinrunde nicht mehr zum Einsatz kommen wird, weil Miron Muslić sagte gerade in der Pressekonferenz, von der wir ja gerade kommen, also er macht zwar im Grunde alles wieder mit, aber er wird noch ein Weilchen brauchen, bis er auch wieder spielt. Und wenn ich jetzt ein Weilchen richtig interpretiere, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es sei denn, sie müssen dann noch im letzten Spiel irgendwas übers Knie brechen. Aber sonst klang das jetzt nicht so, als dass Armin Younes in der Hinrunde noch spielen wird.
17 Tage haben wir noch.
Ja.
Ja, dann ist das letzte Spiel in Braunschweig.
Richtig.
Und dann ist eine sehr, sehr kurze Pause. Auch darüber haben wir gesprochen mit Miron Muslic, die so kurz ist, dass dass es sich gar nicht lohnt, wegzufahren, auch für die Spieler, aber die auch so kurz ist, dass kein großer Trainingseinbruch zu erwarten ist. Also die Spieler kriegen natürlich einen Plan, aber die werden auch ein bisschen Urlaub machen dürfen, ne? Mal so richtig entspannen.
Dürfen, müssen. Sollen und müssen auch, denn wir sehen ja selbst die Intensität, die sie ja spielen, wo ja viele auch gedacht haben, schon nach der ersten Halbzeit gegen Hertha haben ja schon viele auf die Schulter geklopft und gesagt, das halten die nicht lange durch. Ja. Jetzt haben sie es so lange durchgehalten und da musst du natürlich einfach auch mal, auch als Leistungssportler wahrscheinlich, einfach auch mal die Beine hochlegen. Ich glaube, wir hatten aufgehört mit den Hochrechnungen, kann das sein? Wir waren ja schon bei...
Aber das ist ein gut, da können wir ja so anstufen. Ja. Ich hatte, glaube ich, so ein bisschen flapsig. Wir hatten ja nach dem Training auch mit einem Kollegen drüber gesprochen, wie die Konstellationen in der Tabelle wohl aussehen könnten, wenn die Rückrunde wieder anfängt. Ne? Und da hatte ein Kollege gesagt, warum nicht auch 1-2? 1-2. Das hab ich dann auch dem Miron gerade so mitgeteilt. Er hat einfach nur süffisant gelächelt und gesagt, ja.
Ja, oder das? Wir beziehen uns ja darauf, Schalke bleibt ja sowieso oben, das ist ja klar, das haben wir ja gerade auch ausgerechnet.
Ja.
Und natürlich bei Hertha BSC kann man ja vielleicht davon ausgehen, dass die jetzt so langsam ins Rollen gekommen sind, haben ja in der zweiten Liga jetzt
Spieler, eine
gute Folge, Serie, ne? Hingelegt, haben gestern Abend im Pokal Kaiserslautern weggefegt, würde ich mal sagen. Ich habe es zwar nicht gesehen, ich habe nur das Ergebnis gesehen, aber das klingt relativ eindeutig. Wir dürfen bei den Hochrechnungen eins nicht vergessen, mein lieber René, auch wenn du bei, oder wo warst du, bei 40 Punkten am Ende der Hinrunde. Aber ich habe das Leuchten in deinen Augen gesehen. Dass ja möglicherweise Musa Sylla in Braunschweig sicherlich und möglicherweise auch im Heimspiel gegen Nürnberg fehlen wird. Es geht ja da um seine Teilnahme am Afrika-Cup. Und da steht jetzt noch nicht genau fest, wann er da die Reise antritt nach Marokko, wo der stattfindet. Und da kann es natürlich sein, dass Schalke also in der Hinrunde zwei Spiele auf ihn verzichten muss. Und der Rest hängt dann auch davon ab, wie weit Mali dann beim Afrika kommt. Also fest steht aber jetzt wohl schon, dass das also so einen richtigen Winterurlaub wird, Musa Sylla nicht haben. Da bin ich mal gespannt, wie Schalke dann da mit der ganzen Personalie umgeht. Mhm.
Okay, dann machen wir doch einfach, ich muss noch mal kurz, ich habe jetzt tatsächlich, weil das 6-1, hattest du gerade angesprochen, von Hertha gegen Kaiserslautern. Ich hatte so im Hinterkopf, dass Ritter ein Tor gemacht hat, auf Seiten der Kaiserslauterner. Ja. Das war auch so eine schöne Geschichte. Ich weiß nicht, ob die mitbekommen hast, mit dem Training verlegen, ne, damit er so Freitagabend das Spiel von Schalke gucken
kann. War ja in unserem Countdown sogar die Überschrift.
Ja. Ach so. Das habe ich tatsächlich nicht
gelesen. Ja. Nee, hat ja Thorsten Lieberknecht gesagt. Also die haben in Braunschweig gespielt und sind extra eine halbe Stunde vorher losgefahren, weil Mall und Ritter darauf gepocht hat, weil er abends ganz gerne Schalke sehen wollte.
Ist ja auch
ein ehemaliger Schalker, der hat in der Knappenschmiede gespielt.
Ja. Ja, und Schuler auf Seiten von Hertha, auch ein ehemaliger Schalker, zweimal getroffen. Ich habe das Spiel gestern nicht gesehen, ich habe es nur gehört und wollte mal gucken, wie viele Tore Fabian Rehse gemacht hat, aber tatsächlich keins.
Keins, ja, überleg mal, wenn der auch noch
trifft.
Wenn der auch noch in Form kommt oder trifft,
ja. Ja, der ist in Form. Also der ist ja. Also der hat jetzt nicht getroffen, aber wir können es ja mal so bewerten, wie auf Schalker Seite die Wichtigkeit von Kenan Karaman und Musa Sylla, die vielleicht nicht immer und in der Anzahl treffen wie in der vergangenen Saison, aber die enorme Wichtigkeit, und das hat heute auch Miron Muslic schon mal betont, einmal im Vorgespräch hat er es ja schon gesagt und der Kollege hat es dann auch nochmal gefragt und ja, der schwärmt von Kenan Karaman und das zu Recht. Vielleicht kannst du es ja nochmal ausführen, die Pressekonferenz nicht gehört haben, wie wichtig Kenan Karaman ist, auch wenn er keine Tore schießt.
Ja, wir haben ja im Grunde seit eigentlich seit der Verpflichtung von Miron Muslic diese Diskussion, ja Mensch, aber wenn der doch da diesen Power-Pressing-Fußball spielen lassen will, passt denn dann Kenan Karaman überhaupt noch da rein? Dann war das Thema ja erstmal keines mehr, weil sich Kenan ja verletzt hatte und lange ausfiel. Und seitdem Kenan Karaman dann wieder spielt, ging ja die Diskussion im Grunde weiter. Es gab ja tatsächlich dann zwischendurch immer mal Stimmen, die dann gesagt haben, Mensch, aber irgendwie so richtig, letzte Saison war der besser oder die Saison davor, das passt nicht. So gab es ja tatsächlich. Aber wenn du dann mit Schalker Offiziellen sprichst, ich habe mich da vor ein paar Wochen mal mit jemandem aus dem Trainerstab unterhalten, also die sehen so einen Kenan Karaman ganz anders, ist mal völlig unabhängig von Toren oder Assists, die er gibt. Das war nach dem Spiel in Hannover, da hatte Schalke ja relativ deutlich gewonnen und auch souverän gewonnen. Und trotzdem hieß es dann hinterher so ein bisschen so, naja Mensch, aber Karaman, irgendwie so richtig in eine Pötte kommt er nicht. Und dann hat mir das mal einer erklärt, der hat gesagt, nee, also Miron Muslic fand Kenan in dem Spiel überragend, weil Kenan Karaman ist der das ganze Anlaufverhalten, das ganze Pressen der Offensivabteilung im Grunde organisiert. Also der ist quasi der Manager. Der sagt Musa Süller, so, wir gehen jetzt drauf oder wir gehen nicht drauf oder jetzt halten wir uns mal ein bisschen zurück. Ja. Und das ist natürlich eine Geschichte, die nimmst du ja, auch wir Journalisten, es sei denn, da guckt jetzt einer wirklich ganz mit dem taktischen Auge drauf. Aber wir bewerten ja eigentlich auch Tore, Assists und an woran ist er beteiligt und woran nicht. Aber solche Dinge, die sehen natürlich Trainer und die gutieren die auf. Und Miron Muslic hat ja heute ein flammendes Plädoyer auch für Kenan Karaman gehalten, völlig abseits von Toren und Vorbereitungen. Er hat das erklärt am Beispiel Vitali Becker. Er hat gesagt, er würde jede Defensivaktion, guckt er sich sowieso immer hinter nochmal an. Und wenn er bei jeder Defensivaktion von Vitali Becker, wenn er die stoppen würde, da würde er im Umkreis von 5 Metern immer Kenan Karaman sehen. Der würde ihm also immer helfen. Und dieses sich in den Dienst der Mannschaft stellen, sagt Muslic, das ist natürlich, das ist Gold wert. Und das wäre bei Karaman ganz besonders ausgeprägt. Der würde natürlich, wäre es ihm wahrscheinlich lieber, wenn er vorne mit Musa Süller ein bisschen schön zocken kann, wie Muslic sagt.
Und Tore schießen.
Und er hätte wahrscheinlich dann auch ein paar Tore mehr auf dem Konto. Aber wir hätten 8 Punkte weniger, sagt Muslic. Und das ist das, was für ihn den Kapitän unantastbar macht, wie er sagt. Und gerade Muslic, der ja eigentlich so auf dieses Kollektiv, diesen Kollektivgedanken hat, also der hebt da den Kapitän schon ganz besonders raus, weil der halt mit einem ganz anderen Auge auf so einen Spieler guckt, finde ich immer dann hochinteressant, wenn du, weil du siehst dann wirklich oft eine unterschiedliche Wahrnehmung zwischen Trainer und Zuschauern. Und wir sind ja im Grunde auch nur Zuschauer. Und das geht dann schon sehr, sehr analytisch und also es war schon beeindruckend, wie er den Wert von Kenan Karaman heute beschrieben hat.
Trotzdem war ja das Andeuten, wir haben es ja auch schon im Podcast besprochen, dass Kenan Karaman vielleicht nicht ins System passt, auch berechtigt, weil es gibt ja durchaus auch Spieler, die passen halt nicht in ein System, also dass sie hundertprozentig so funktionieren, wie sie funktionieren sollen, aber Kenan Karaman passt halt dann doch ins System, weil er halt sich so in Dienste der Mannschaft stellt und dann auf andere Ebene. Und es ist ja nicht ausgeschlossen, du hast es ja gerade auch gesagt, dass Miron Muslic daran arbeitet, dass es halt irgendwann mal so ist, dass ein Kenan Karaman dann da vorne stehen darf, ne? Und richtig, von rechts und links.
Richtig, weil er sich in den Dienst der Mannschaft stellt und er hat aber darüber hinaus, ich glaube, er hat jetzt auch schon wieder, was hat er, fünf Tore und 4 Assists, also er ist zumindest Schalkes bester Scorer. Ja. Und ligaweit ist er, glaube ich, auch unter den Top Ten wahrscheinlich irgendwo auch schon wieder. Also es ist jetzt nicht so, dass Kenan Karaman jetzt völlig verheizt wird als Defensivspieler, sondern der hat ja nach wie vor auch seine enormen Offensivqualitäten. Und wenn du siehst, das Tor, das er gegen Paderborn macht, da bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob das Tor, so wie er es macht, ob das viele Spiele in der zweiten Liga machen können.
5 Tore? Damit unter den Top Ten, hast du es richtig erkannt. Es sind zwar noch andere Spiele mit 5 Tore, aber Platz 10 für Kenan Karaman. Und Ja, beweist auch, dass auch das, was die Tore, wenn man das darauf reduzieren sollte, auch das schon völlig ausreichend ist.
Es waren, glaube ich, auch 2 Elfmeter dabei, aber einen davon hat er mindestens auch selber rausgeholt. Also der hat auch offensiv seinen großen Wert für die Mannschaft. Und als Typ ist er, glaube ich, als Führungsspieler auch für die Kabine, ist der ja, glaube ich, wirklich komplett unangefochten.
Weißt du, was mir gerade ein bisschen Bauchschmerzen macht? Die Zeit. Die Zeit, wie schnell sie doch vergeht.
Ja.
Ne? Also ich hatte vor ein paar Tagen schon mal reingeschaut, weil ich gucken wollte, ob Kenan, im Legenden-Talk hatte, glaube ich, der Abi gefragt, hat jetzt, glaube ich, 5 oder 6 Tore und ich war mir sicher 5, habe aber trotzdem nochmal nachgeguckt. Und dann ist aber auch hier in der Tabelle die Torschützenkönige. Und Simon Terodde war in der Saison 21-22 Torschützenkönig, wir erinnern uns alle. Sehr gut, also ich, als wäre es gestern, und das macht mir Bauchschmerzen, als wäre es gestern, aber es ist halt Saison 21-22,
schon
wieder ewig her.
Ja, ja, ja.
Und zwischenzeitlich war dann Tim Kleindienst, Christos Zoldis, weiß nicht, ob ich hier richtig ausgesprochen habe, Tabakovic und Robert Latzel und David Selke schon wieder zwischenzeitlich Torschützenkönig der zweiten Liga.
Ja, alles Spieler, die jetzt in der ersten Liga.
Mhm. Und viele fordern ja den Robert, dass er mal auf Schalke spielen könnte, weil er kommt ja nicht zum Einsatz da beim HSV.
Ich glaube, der hat doch jetzt für den HSV so getroffen.
Ja.
Und ist jetzt aber, glaube ich, auch verletzt.
Echt?
Glatzel war ja schon mal auf Schalke im Gespräch. Ich glaube, als Schalke aufgestiegen war. Dann hat er, glaube ich, in Hamburg verlängert. Schalke hat Polter geholt. So ein bisschen so in schwache Erinnerung. Aber du hast völlig recht, es ist wirklich erst 3 Jahre her. 30 Tore, glaube ich, Terodde, ne? Damals hat ja dann im letzten Spiel, glaube ich, die 30-Tore-Marke geknackt.
Das hat keiner geschafft.
Ja, heftig. Ja.
Das ist tatsächlich auch unantastbar. So, lass uns mal wieder weiter. Was wir vielleicht noch sagen müssen, Ron Schallenberg hatten wir ja vorhin auch am Anfang gesagt, da gibt es wohl erst genauere Infos am späten Nachmittag. Also da können wir nicht
jetzt. Ja, wenn überhaupt. Also wir sitzen jetzt hier gerade am frühen Mittwochnachmittag und wir sind wahrscheinlich dann ab Donnerstag früh auf Sendung.
Aber wir sind heute noch auf Sendung. Aber
richtig, genau. Ja. Und jetzt kann es passieren, dass am späten Mittwochnachmittag da noch irgendwie eine Diagnose kommt. Aber kann auch sein, dass sich das noch ein bisschen hinzieht. Also es gab ja diese 2 Fragezeichen bei Mertcan Ayhan, hat Muslic mehr oder weniger in Warnung gegeben, wohl in Anführungsstrichen nur einen Schlag abbekommen und dass er das Training abgebrochen hat, wäre eine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Bei Ron Schallenberg klang das schon ein bisschen realistischer, dass der möglicherweise wirklich am Freitag wird pausieren müssen, hat er ja mit bandagiertem Oberschenkel das Training beendet und da müssen wir jetzt mal abwarten.
Ja, ein bisschen Bauchschmerzen. So. Lass uns mal weitergehen hier, der Christian aus Essen, das wird jetzt wahrscheinlich wieder ein Sprung werden, aber uns gelingt es ja immer aus jeder Sprachnachricht, die mit dem Spiel noch zu tun hat gegen Paderborn, ein Thema herauszufiltern, was aktuell beleuchtet werden kann. Jetzt drücke ich hier den falschen, so jetzt aber.
Glück auf an die Spitzenreiter, hier ist der Christian aus Essen. Ja, verdient gewonnen gegen Paderborn und ich habe in Anlehnung an unsere Mitgliederversammlung mal 04 Themen, die mir aufgefallen sind zum Spiel. Thema 01 ist ganz klar VAR und Schiedsrichterentscheidungen, die gingen mal wieder überhaupt nicht. Also es wären locker 2 Elfmeter gewesen, die wir eigentlich hätten kriegen müssen und dann so lange zu suchen, bis man den Elfmeter nicht geben muss oder bei der Handentscheidung einfach überhaupt gar nicht zu prüfen, finde ich schon sehr bedenklich. Also es gibt keine einheitliche Linie, das ist nichts Neues. Ich hoffe, dass sich das ausgleicht, so wie unser Trainer das auch immer sagt und dass wir dann in Situationen, wo wir es wirklich nötiger haben, dann auch zu unseren Gunsten eine Entscheidung bekommen.
Ja, uns rausgedrückt. Lass uns doch kurz darüber sprechen, weil die Wiki hat nämlich auch eine Sprache nicht geschickt und gefragt, wie wir das denn sehen mit dem Elfer. Es wurde ja schon groß und breit diskutiert. War es ein Elfer, war es kein Elfer? Ich glaube, die Mehrzahl ist davon überzeugt, dass es ein Elfer war. Wenn man es genau nimmt und den Kontakt vor der Linie dann sieht, dann war es tatsächlich kein Elfer, aber war es eine klare Fehlentscheidung vom Schiedsrichter? Nee.
Ja, da bin ich jetzt, also ich finde, dass der, es ging ja darum, dass halt der, das so interpretiert wurde nach Ansicht der Bilder, dass eben der erste Kontakt, der vor dem Strafraum war, dass das eben der entscheidende war.
Mhm. Für mich ein normaler Zweikampf irgendwie.
Ja, für mich, also wenn ich mir das angucke, dann sage ich einfach auch, dass der entscheidende Kontakt, der letztlich zum Sturz von Süller geführt hat, dass der im Strafraum war, also 11 Meter, dann kann man auch noch über die persönliche Strafe reden für Brackelmann. So, jetzt hatte das Problem, fing ja im Grunde damit an, dass der Videoassistent sich überhaupt gemeldet hat. Ich behaupte, wenn die Szene so durchläuft, Schiedsrichter hat sofort auf 11 Meter entschieden, auch die Paderborner Proteste hielten sich ja, das war ja das übliche, das klassische Reklamieren, was man eben so macht, aber das war ja jetzt nichts, die waren ja nicht außer sich, dass der Elfmeter gepfiffen hatte. Ich glaube, die waren eigentlich auch der Meinung, dass das ist ein Elfer. Mir ist zumindest nichts aufgefallen, dass die den da jetzt irgendwie bedrängt hätten nach dem Motto, guck dir das lieber nochmal an oder so.
Ja.
So, und dann meldet er sich, ja, und dann geht es ja im Grunde los. Dann guckt er sich das an, er hat sich das sehr lange angeguckt. Ich will das gar nicht, also mir geht da immer Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Wenn er wirklich meint, er muss sich das 3 oder 4 Minuten angucken, dann muss ich das 100 Mal angucken, dann soll er es machen. Trotzdem wäre ich da möglicherweise zu einem anderen Schluss gekommen. Und jetzt ist es ja wieder diese große Frage, die ja letztlich, wo wir dann ja letztlich immer landen bei umstrittenen VAR-Interventionen, war es eine klare Fehlentscheidung oder war es keine klare Fehlentscheidung? Da sind wir ja wieder im Graubereich. Wer definiert, was ist eine klare Fehlentscheidung? Wenn der Robert Kramka war es, glaube ich, da im Kölner Keller, wenn er der Meinung war, ja doch, das ist ja deswegen eine klare Fehlentscheidung, weil der berührt ihn ja schon vor dem Strafraum.
Mhm.
Also muss ich mich ja jetzt melden. Weil sonst kriege ich hinter einen auf dem Deckel, dann sagen die mir, hör mal, du sitzt da im Keller, der haut ihn schon vor dem Strafraum um, der pfeift 11 Meter und du meldest dich nicht.
Ja.
Also dieser Begriff der klaren Fehlentscheidung, den werden wir, glaube ich, so richtig zu 100%, zur allgemeinen 100%igen Zufriedenheit werden wir den, glaube ich, nie gelöst und geklärt kriegen. Es sei denn, du hast jetzt wirklich eine klare Abseitsentscheidung oder Tor ist ja so eine Torlinientechnik, ist ja so eine klassische Sache. Da kannst du von klar sprechen. Aber sobald ein Mensch entscheiden muss, was ist eine klare Fehlentscheidung, geht ja die Definitionsfreiheit schon wieder los. Die haben sich jetzt so entschieden und ich finde, Miron Muslic hat das auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, für mich war die erste Entscheidung des Schiedsrichters die richtige, klare Elfmeter und ja, Punkt. Und wir werden die Diskussion nicht einfangen können und da jetzt irgendwie eine Lösung finden.
Miron Muslic wurde auch angesprochen in der Pressekonferenz. Er sagt, der Videoschiedsrichter ist halt eine klare Hilfe.
Ja, wenn man alles, wir reden natürlich immer über die Fehl- oder über die aus unserer Sicht genau. Fehlentscheidung. Ich glaube, wenn man, da gibt es ja sicherlich auch Statistiken, ich glaube, es gibt auch ganz viele Dinge, die dadurch richtiger entschieden werden. Und du kriegst ihn ja sowieso nicht mehr weg. Ich hab neulich nach dem Spiel gegen Paderborn im Talk habe ich ja schon gesagt, ich habe da sogar mit meinem besten Kumpel, habe ich ja jedes Mal immer, ja, VAR muss weg. Ich sage, du kriegst den nicht mehr weg. Wie willst du den wegkriegen? Wenn du den VAR raushaben willst, wo ich gar nichts gegen hätte. Ich bin groß geworden, ich bin 63 geboren. Für mich hat die Bundesliga auch jahrzehntelang gut funktioniert, ohne VAR, alles gut. Aber du hast ihn jetzt nun mal und wenn du den VAR, wenn du den wieder abschaffen würdest, dann müsstest du ja im Grunde auch die ganzen Fernsehkameras aus dem Stadion rauskriegen, weil eins ist doch klar, selbst wenn du keinen VAR mehr hast, die Fernsehkameras bleiben und da nimmt keiner Rücksicht drauf, dann werden Dinge vorgeführt und seziert und dann ist der Schiri erst recht die ärmste Sau, weil dann hat er nämlich keinen VAR mehr, der ihm möglicherweise dann hilft oder unterstützt. Aber ich bin bei allen dabei, die sagen, am Freitag hätte ich wahrscheinlich nicht eingegriffen als VAR, weil wenn man diesen Zweikampf sieht zwischen Brackelmann und Süller, dann war es auch nicht so, finde ich, dass Süller sich da in den Strafraum reingeflüchtet hat noch, um den Elfmeter zu kriegen, sondern ich finde, es war einfach, der entscheidende Kontakt war für mich im Strafraum. Ja. Aber das haben die anders entschieden und dafür sind die da und dafür kriegen die auch auf die Mütze, wenn eben dann ganz viele Leute der Meinung sind, ist eigentlich anders hätte entschieden werden müssen. Ich fand in Münster auch das Tor nach der Ecke, habe ich mir auch 20 Mal angeguckt, die Szene. Also ich habe da keinen Foul mehr gesehen wenn es jetzt so ist, dass der 5-Meter-Raum offenbar nicht mehr ein geschützter Raum für den Torhüter ist. Früher war es ja so, da durftest du den Torwart im Fünfer nicht angucken. Da wurde schon abgepfiffen. So, das ist ja offenbar nicht mehr so. Und insofern finde ich, hat Valentovic da auch nichts Unrechtes getan. Das ist auch so eine Geschichte.
Also ich bin auch bei dir, Elfmeter, ja, aber rote Karte hätte ich auch nicht gegeben, weil ich glaube, der war dann zu weit weg. Also dass das ein direkter Torschuss oder eine direkte Torgefahr gewesen wäre aus der Position, ich glaube, dann gibt man ja rot, ne? Wenn er wirklich das Tor quasi mit einem Foul vermeidet. So war es ja nur eine einleitende.
Müssten wir jetzt nochmal gucken. Ich glaube, er lief aber schon einigermaßen wäre schon aufs Tor zugelaufen. In Münster, wo er den Torwart runterschmeißt, da finde ich, da ist Hüller so ein bisschen eigentlich zur Seite so gelaufen, aber hat er eben auch rot gezeigt. Ne? Aber,
Viele sagen ja auch zum Glück,
dass du nicht wieder 11 gegen 10 gespielt
ja.
hast.
Ja. Ja. Also, ja.
Dann kann man durchaus teilen, diese Meinung, ja klar.
Ja, ich hoffe, Vicky, wir haben auch da die Frage beantwortet und wir gehen weiter mit dem Christian. Mal gucken, was er noch für Themen hat.
Nummer 02 ist das Thema Abwehr, nämlich das ist mir aufgefallen, dass Kurucay zweimal Probleme hatte in der Kopfballabwehr, einmal bei dem Gegentor. Ich weiß nicht, ob es nur Kurucay war oder Katic, auf jeden Fall durfte der Paderborner da ungehindert köpfen und ja, das hat zum Tor geführt. Und das zweite Mal, wo es mir aufgefallen ist, war ein Eckball direkt nach Wiederanpfiff. Auch da stand Kurucay ziemlich weit weg und der Paderborner konnte relativ unbedrängt köpfen. Und zum Glück hat er den Ball aber nicht richtig aufs Tor bekommen.
Sollen wir da auch? Also
ja, mir ist es jetzt nur beim Tor aufgefallen. Da war aber, glaube ich, die ganze Abwehr nicht besonders gut sortiert. Da wird Kurucay, ich habe es jetzt nicht mehr so genau vor Augen, aber da wird Kurucay auch seine Aktien drin gehabt haben. Fing ja im Grunde schon an mit dem etwas seltsamen Rückpass, den Katic auf Karius. Ja. gespielt hatte, wo sich Karius dann ja richtig strecken musste, um das noch zu retten. Und ich glaube, da waren sie, glaube ich, in der Phase so ein bisschen
fahrig.
So ein bisschen fahrig und naja, dann ist das Tor halt passiert, ja.
Aber Thema ist großes Thema, dass Katic und Kurucay nicht fehlerfrei agieren werden die komplette Saison, ist völlig klar. Aber der Rest des Spiels haben sie ja wieder sauber verteidigt alles. Ne?
Ja, du musst schon auch damit rechnen, dass die auch mal nicht ganz auf der Höhe sind, aber ja. dann haben sie, du siehst aber dann auch schon irgendwo auch die Klasse von Paderborn, dass die halt so eine Situation dann auch direkt ausgenutzt haben. Ist ja dann auch eine Form von Qualität.
Heute im Training haben sie übrigens so eine Art Kopfballtraining gemacht. Das war auch sehr interessant zu sehen. Die waren in Staffeln eingeteilt und dann mussten die den Ball zwischen den Beinen nach vorne lotsen, dann musste der Spieler den Ball nehmen, der vorne stand, musste losrennen und musste mit dem Kopf einen Kopfball an die Latte des Tores schießen und der musste aber einen bestimmten Winkel zurückfliegen, damit er über die Linie fliegt. Erst dann durfte er zum nächsten Spieler quasi Staffel. Habe ich es richtig erklärt, oder?
Da war ich ja, glaube ich, noch nicht
da. Warst du noch nicht da?
Ich kann mich heute rausreden, dass ich zu spät gekommen bin.
Dann kann ich ja was erzählen, was... aber so ähnlich war es und war auch schon sehr schön zu beobachten. Ich möchte auch jeden noch ans Herz legen, wir hatten ja heute Elfhausi zum Interview nach dem Training und morgen gibt es einen Bericht auf unserer Seite. Der Norbert wird den machen und dann gibt es auch ein Video dazu und da gibt es auch Bilder vom Training und da gibt es halt auch dieses Ausgelassene, dieser kleine Kindergarten, wie sie sich freuen. Das gibt es auch zu sehen, lege ich euch ans Herz. Guckt da bitte rein. So, Christian, weiter.
03 ist unsere Offensive, die gut ins Laufen kommt. Und ja, Brian Lassme hat das gemacht, womit wir in der Südkurve, in S2, wo ich sitze, alle gerechnet haben, als er eingewechselt wurde. Er hat das Siegtor geschossen und das wirklich großartig gemacht. Und die Situation vorher, wo er direkt aufs Tor schießt, habe ich mir auch noch ein paar Mal angeguckt. Das war wirklich eng, da den Ball noch vernünftig auf Musa spielen zu können, wäre, glaube ich, sehr schwierig geworden aus vollem Lauf. Und es war sehr knapp vor dem Tor. Ich glaube, das wäre wirklich eng gewesen. Und Thema 04 sind unsere Führungsspieler Nikola Katic und Loris Karius, die dann kurz vor Ende wirklich schlau darauf geachtet haben, wie sie noch Zeit von der Uhr nehmen können. Einmal Nikola, der einen Ball in höchster Not rausköpft und sich an den Kopf greift und als er dann merkt, okay, der Ball ist sowieso für uns, dann kann er auch wieder aufstehen. Das war schon sehr, sehr gut. Ich denke mal, ansonsten wäre er liegen geblieben, um noch Zeit von der Uhr zu nehmen. Und die Rudelbildung oder die Provokation von Loris, glaube ich, die wirkte auch geplant, weil als er sich umgedreht hat, ist er mit einem breiten Grinsen weggegangen. Auch da bin ich mir ziemlich sicher, der wollte halt einfach Zeit von der Uhr nehmen. Also wirklich die Erfahrung und das Standing der beiden und auch der anderen Führungsspieler auf dem Platz tut gut, gibt den jungen Jungs auch Sicherheit, die wir brauchen. Ja, und da wächst richtig was zusammen. Ich freue mich auf die nächsten Spiele. Glück auf, bis bald.
Ja, wir freuen uns auch. Wir haben jetzt noch 3 vor Weihnachten und für alle, die dann jetzt schon jammern und sagen, oh, wir haben es ja schon erwähnt, die Pause ist nicht lang.
Ja, guter Hinweis gerade mit diesen Szenen kurz vor Schluss ist natürlich daran, du hast natürlich jetzt ein paar Jungs drin, die sind nun wirklich mit allen Wassern gewaschen. Karius hat, auch wenn es für ihn nicht so erfreulich lief, aber der hat Champions League Finale gespielt. Katic, Karaman, Kurucay, das sind schon Kaliber. Die wissen schon, wie du auch einen Sieg einfach auch mal über die Zeit, über die Runden.
Wollen wir nochmal darüber sprechen, was die Kosten gekostet haben?
Können wir gerne machen. Auf jeden Fall im Vergleich zu früheren Jahren nicht viel. Ne? Für einen Privatmann immer noch viel Geld, aber es ist schon zum günstigen Tarif alles geholt worden.
Ich bin leider in meiner Reihenfolge ein bisschen verrutscht und den werde ich aber jetzt auf jeden Fall spielen, weil der Rainer auch ein Erstling ist, was Sprachnachrichten betrifft, und den will ich auf jeden Fall spielen. Rückblick zum Spiel nehme ich aber mal raus und dann ab 1 Minute 41. Rainer, wir werden auf jeden Fall noch darüber sprechen, auch wenn wir es schon getan haben. Aber wenn einer schon sich die Mühe macht und neu, dann soll er auch gespielt werden.
Er beeindruckt, wie unsere Pressingmaschine funktioniert. Die ist ja jetzt nicht mehr überraschend für den Gegner. Die Gegner wissen ja, was auf sie zukommt. Und trotz alledem kriegen wir es immer wieder hin, den Gegner so unter Druck zu setzen, dass wir dann letztendlich Spiele drehen können. Von der Mannschaftsaufstellung oder von der Mannschaft an sich. Katic hat mir nicht so gut gefallen, aber die anderen 4, also Valentovic und Vitali Becker und Kurucay und Ayhan, haben die Sache meines Erachtens sehr gut abgefangen und dementsprechend standen wir doch recht stabil hinten. Valentovic ist für mich echt eine Überraschung. Der Junge spielt, als hätte er sein 20. Spiel hinter sich und nicht sein 3. Und ansonsten, ja, unser Sturm hat den Sieg gebracht. Und dass Lassme mit diesem Zuckerball den Führungstreffer schießt, das kann man sich wirklich nicht ausdenken. Also letztendlich muss ich sagen, die Arena, finde ich, hat in der zweiten Halbzeit wirklich eine Wahnsinnsstimmung gemacht. Und dementsprechend war es ein verdienter Sieg. Darüber hinaus bin ich mir nicht ganz sicher, ob der meines Erachtens zurechtgegebene Elfer dann nicht auch wirklich ein Elfer war. Also ich habe es eher so empfunden, dass der Schubser im Strafraum ausschlaggebend war und nicht die Knieberührung außerhalb und dementsprechend für mich ein klarer Elfmeter. Aber wäre es ein Elfmeter und eventuell eine rote Karte gewesen, wer weiß, ob es nicht wie vor 14 Tagen geendet hätte. Also dementsprechend war es ja kein großer Schaden. Wir haben gewonnen, also alles gut. Die Choreo war Bombe, kam aber für mich zum schlechten Zeitpunkt oder war dann natürlich nicht mehr so effektiv wie am Anfang. Und naja, so, das war es eigentlich im Groben. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Podcast und bis demnächst. Ciao, ciao.
Ja, danke, Rainer. Aus Rehberg oder Rehburg? Da musst du, ich muss ihn nochmal, habe ich am Anfang nicht verstanden, vielleicht kannst du mir das nochmal schreiben. Ja, war es dann vielleicht doch ganz gut, dass ich jetzt zum Schluss gespielt habe. Choreo, natürlich hatte es einen Sinn, warum die später kam. Erstmal sowieso zu Anlass Geburtstag Stadt Gelsenkirchen, da wird es jetzt auch einige Aktionen noch geben. Ne? Es gab ja diesen Protest. 12 Minuten, kein Support, keine Unterstützung. Da ist es natürlich dann auch sinnvoll, so eine Choreo vorher nicht zu machen. Ne? Das hätte ja sowieso dann irgendwie die Stimmung aufgeheizt und es soll ja irgendwo auch dann ein Protest bleiben, wenn die Fanorganisationen der Meinung sind, sie müssten protestieren gegen irgendwelche Pläne, die jetzt auf der Innenministerkonferenz in Bremen besprochen werden sollen, die übrigens heute am Mittwoch angefangen haben. Und da gibt es auch schon ein paar Infos, weiß nicht, Norbert, ob du es auch schon mitbekommen hast. Also die wirklich brennenden Punkte sind wohl erstmal vom Tisch. Also das heißt personalisierte Tickets oder KI-Überwachung, Gesichter. Das Thema Stadionverbote wird noch weiter. Aber ich glaube, da sollten wir nächste Woche drüber sprechen, wenn dann komplett alle Infos draußen sind. Aber ich glaube, die Proteste haben wohl schon erste Wirkung gezeigt. Und das kann ja, also ich bewerte das erstmal positiv, dass da nicht noch weiter Dinge vorangetrieben werden, die aus meiner Sicht da überhaupt nicht dazu beitragen, mehr Stadionsicherheit oder für mehr Stadionsicherheit im Stadion zu sorgen. Also es passiert immer was, klar, aber ich fühle mich eigentlich relativ sicher.
Ja, wir sitzen schön bequem oben auf der Pressetribüne, mein Lieber.
Ja. Ja, ja.
Also, ja, warten, lass uns erstmal abwarten, wie das jetzt, wie sich das Ganze entwickelt und dann kann man ja da oder dann sollte man da möglicherweise nochmal drüber reden.
Ja. Also ab 12. Minute dann Unterstützung und auch die Choreo, fantastisch. Also die war
ja, das ist ja überhaupt kein da gibt es ja keinen Zweifel, die war wirklich grandios zum 150. Geburtstag von Gelsenkirchen, der offiziell tatsächlich am vergangenen Samstag war.
Ja, aber trotz alledem wird es ja jetzt ne, Aktionen noch geben, auch wenn der Geburtstag quasi.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es da noch das eine oder andere gibt. Ich habe zwar jetzt noch nichts, habe ich mir jetzt gar nicht so drum gekümmert, aber.
Es gibt nächste Woche eine Pressekonferenz, kann ich dir schon verraten, ja. Mit Stadt und Schalke zusammen.
Ah, okay. Könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man die Gelegenheit nicht verstreichen lässt, da vielleicht auch so eine Art Sondertrikot nochmal wieder zu präsentieren. Aber das ist nur eine Vermutung.
Jetzt passiert was, womit ich selber nie gerechnet hätte.
Du kriegst einen Anruf gerade.
Nee, ich habe jetzt nur noch eine Nachricht aufgemacht. Ich weiß nicht, ob ich es im ersten Teil erwähnt habe. Peter hat geschrieben, aus Neuss hat geschrieben, hallo Podcast, ich finde, macht eure Sendung wirklich sehr gut, macht auf jeden Fall weiter so. Zum Spiel hat er auch noch was geschrieben und dann auch zum Thema Aufstieg, das wollte ich einfach am Anfang eigentlich sagen, da hat es aber irgendwie technisch nicht geklappt. Er ist davon überzeugt, aufsteigen jetzt, das muss das Ziel sein. Aber wieder das Thema Aufstieg. Naja, Grüße aus Neuss, ja, und Glück auf, danke für deine Nachricht, lieber Peter, aber jetzt kommt das, was unglaublich ist. Ich hätte da noch eine Sprachnachricht, die eigentlich immer gesetzt ist.
Der Jatti aus Wappenscheid.
Ja. Ja. Ich hab die hier vorliegen, aber wenn ich die jetzt abspiele, er hat wieder überzogen, sowieso schon mal, ne, 3 Minuten wieder reingedonnert. Es war natürlich sehr wertvoll, was er gesprochen hat, aber es passt jetzt einfach nicht mehr. Wir haben jetzt alles schon besprochen. Jatti, es tut mir aufrichtig leid, dass du heute kein Gehör in unserer Sendung findest. Aber du hast natürlich mit deinen Aussagen völlig recht.
Mir würde was fehlen, mein lieber René, sag ich jetzt ganz ehrlich.
Ja.
Schöne Grüße an den Jatti nach Wattenscheid. Da läuft es übrigens richtig gut gerade, falls dich das interessiert.
Ja,
2:0 beim ASC Dortmund gewonnen. Mhm. Mitbewerber im Kampf um den Aufstieg und im Moment genau wie Schalke Spitzenreiter. Mich persönlich würde natürlich ein Doppelaufstieg sehr freuen. Und im Moment sieht die Sache eigentlich ganz gut aus.
Bei der Spielvereinigung Erkenschwick sieht es nicht so gut aus.
Richtig.
Ja, Spielen in der gleichen Liga, ne?
Ja, ja. Noch.
Okay, dann sind wir unsere, haben wir unsere Lokalpatriotistenrolle auch absolviert und ja. Ja, ich bin dann durch. Also lieber Jatti, nochmal, es tut mir wirklich sehr leid, aber wir müssen den anderen ja auch mal eine Chance geben. Und nochmal der Aufruf, beteiligt euch gerne 0160 9034 7628. Ihr könnt uns Nachrichten schicken, Sprachnachrichten unter 2 Minuten. Und was vielleicht auch noch, das ist immer schwierig, wenn wir freitags spielen und dann der Wochenplan ungnädig mit uns ist, dass wir dann quasi am Mittwoch erst produzieren können, ist natürlich nochmal eine Sprachnachricht über 2 Minuten über das Spiel vielleicht nicht der richtige Weg, sondern lasst uns doch bitte Themen herausnehmen, die euch beschäftigen, die euch positiv aufgefallen sind, die negativ aufgefallen sind. Eine Zusammenfassung vom Spiel brauchen wir eigentlich nicht nochmal, zumal wir auch den wunderbaren Schalke-Talk nach dem Spiel haben. Und das relativ zeitnah nach dem Spiel. Und bei Heimspielen mit Norbert und bei Auswärtsspielen mit Frank, der dann auch diesmal nicht so eine weite Reise hat. Oh, er hat jetzt Glück, ne? Münster, jetzt Düsseldorf, so ein bisschen früher zu Hause.
Es ist allerdings nicht die kürzeste Auswärtsfahrt, wie eine befreundete Zeitung von uns schrieb.
Nee, Münster ist ja definitiv schon mal näher, oder?
Ja, Bochum.
Bochum?
Bochum.
Ja. Und Münster ist doch durchaus auch näher als Düsseldorf. Ja, Moment, ich bin jetzt von Oerkenschwick, da wo ich meine Hut habe.
Wollte ich gerade sagen.
Ich okay,
glaube, da. Nee, ich glaube, da kommt drauf an, weiß ich nicht, wenn du vielleicht vom Gelsenkirchen nur Süden. Mhm.
Standortabhängig, liebe Leute, standortabhängig.
Genau.
Ja, aber lass uns mal davon ausgehen, Vereinsgelände FC Schalke 04, da müsste man mal messen. Aber da ist Bochum und definitiv.
Bochum ist auf jeden Fall näher, ja. So, da ganz egal von wo du misst.
Okay, dann wäre es das heute mit der Kurvendiskussion. Der Jatti, der wird gleich bestimmt weinen, wird er bestimmt. Aber
ja, für mich ist das ein Skandal. Nee, also muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, okay. Ich bin eigentlich heute nur gekommen, weil ich mich darauf gefreut hatte.
Scheiße, müsste ich vielleicht die Überschrift jetzt ändern, ne? Die Überschrift hatte ich nämlich vorher schon gemacht. Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Das hat mich beeindruckt, dass ein anderer Podcast das auch so aufgenommen hat. Und ich schwöre, ich habe das vorher schon in meinem Skript geskriptet, bevor ich den Podcast überhaupt gehört habe. Ja, also die Überschrift lautet, Norbert, vom schweren Rucksack zur emotionalen Dampflok. Boah. Was ist gemeint?
Wer kommt denn noch auf, und da gab es noch einen, der auf diese Idee gekommen ist?
Mhm. Ja, ähnlich.
Sag nochmal, jetzt muss ich nochmal.
Vom schweren Rucksack zur emotionalen Dampflok.
Jetzt möchtest du von mir wissen, was du damit meinen könntest. Ich vermute mal, da war es ja auf Schalke wahrscheinlich beziehen. Oder ist was Privates? Ist irgendwas Privates?
Nein, ja, da ist auch einiges.
Zum schweren Rucksack meinst du entweder den Rucksack, den sie zu Saisonbeginn mit sich getragen haben oder den sie jetzt sich im Laufe der Saison durch diesen ja vermeintlichen oder angeblichen Druck den wir ja aufbauen. Also emotionale Dampflok verstehe ich. Damit meinst du den aktuellen Gesamtzustand?
Genau. Also wie ich es in meinem Kontext sieht das eher so aus. Wir haben ja oft darüber gesprochen, wenn jetzt ein Spieler zum Beispiel neu auf Schalke kommt, der Druck ist ja riesengroß. Schalke ist ja was Besonderes. Und dann haben wir ja immer davon gesprochen, naja, man muss ja auch mal bedenken, Schalke bietet ja auch einen schweren Rucksack, wenn du hier hinkommst. So, und jetzt sind wir in einer Situation, wo die Spieler funktionieren, wo es läuft, wo es beflügelt. Auf einmal sind diese 60.000, die anfeuern und anpeitschen und hohe Erwartungen haben, auf einmal beflügelt das. Also ist ja dieser Rucksack weg und jetzt wird der angeschoben, der Spieler, von der emotionalen Dampflok.
Ja, gut, verstehe ich, aber ich bin kein Fan von dieser Theorie mit dem Rucksack. André Hechelmann hat, der ja mal hier Kaderplaner war, der hat mal gesagt, irgendwie, es wäre so ein ganz bestimmter Schalke-Faktor, dass Spieler hier eher schlechter würden, als sich positiv zu entwickeln. Und das kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, weil es hat auch schon genug und ganz viele Spieler gegeben, die sich hier richtig prächtig entwickelt haben und der Verein war ja in seiner Größe oder in dem, was hier verlangt wird, hat er sich ja nicht groß nicht groß geändert. Wenn du früher nach Schalke gekommen bist, war es ja auch kein kleiner Verein. Und hier sind Spieler hingekommen, die haben mir richtig gut performt, wie wir heute sagen. Ja. Und du hast auch ja in dieser Saison ein Elfhausi, kommt auch hier hin und spielt hier, als wenn der schon 5 Jahre hier wäre und als wenn der schon 300 Zweitligaspiele und ein paar Erstligaspiele auf dem Buckel hätte. Also es gibt auch Spieler, die diesen Rucksack überhaupt nicht spüren. Natürlich kann das oft eine Entwicklung nehmen, die nicht gut ist, aber das liegt auch, ich weiß nicht, ob es gerecht ist, dass man das immer Schalke in die Schuhe schiebt. Es wird immer so getan, als wenn Schalke so ein furchtbar schlimmer und komplizierter Verein wäre, wo man im Grunde eigentlich als Spieler ja gar nicht hinkommen sollte, weil es ja hier diesen fürchterlichen Schalke-Faktor gibt. Also ich sehe den nicht unbedingt. Ich finde, da wird vielen Spielern oft auch ein Alibi gegeben, dass du eben sagst, ach naja, ist ja Schalke, die haben es ja schon andere nicht geschafft. Nee, ich sehe es anders und sage, die haben es auch schon ganz viele geschafft. Ist ja nicht so, dass jeder, der hier hinkommt, dass der es nicht packt. Und manchmal braucht es halt eine Zeit. Nimm doch beispielsweise mal Ron Schalenberg. So, der ist auch, auch hier hingekommen, kam in eine Phase rein, die nicht gut war, wo er aber auch seinen Anteil dran hatte, weil er ist ja nun mal auch dafür geholt worden, dass es besser wird. Mhm. So, aber jetzt schwimmt er doch, jetzt hat er sich doch auch schön freigeschwommen und ist unumstrittene Stammkraft. Also dieses, dass du, wenn du nach Schalke kommst, direkt erstmal einen schweren Rucksack drauf kriegst, ich weiß nicht. Also das sehe ich eigentlich ein bisschen anders, weil den Druck im Grunde, den hast du doch bei anderen Vereinen auch. Was sollen den Spieler sagen, die zu den Bayern gehen? Und du weißt ja auch, worauf du dich einlässt. Ist ja nicht so, dass du hier hinkommst und plötzlich sind 60.000 im Stadion. Und ich behaupte nach wie vor, ich schätze das Schalker Publikum eigentlich als, ich will nicht sagen, leicht zufriedenzustellen. Das ist Quatsch. Das klingt so, als wenn die hier mit wenig, als wenn die wenig geboten kriegen und würden dann glücklich nach Hause gehen. Also ich sehe es aber nicht als ungerecht an, sondern ich glaube schon, dass das ein faires Publikum ist, das dann Leistung honoriert, wenn die Leute sehen, dass jemand versucht, aus seinen Leistungen oder aus seinen Fähigkeiten das Beste rauszuholen. Ob das jetzt ein Techniker ist, ob das ein Kämpfer ist, aber er soll einfach das machen, was er kann, und das soll er gut machen und das soll er engagiert machen. Und ich glaube, dann hast du als Spieler irgendwo schon gewonnen.
Ich habe jetzt hinter den Überschriften Fragezeichen gemacht.
Nein, um Gottes Willen, mach so, wie du das meinst.
Ja, wir könnten auch Skandal reinbringen. Skandal um Jatti oder so.
Wir finden ja auch ganz viele Spiele, auf die das zutrifft.
Ja, definitiv.
Das ist ja nun auch Fakt. Aber ich behaupte mal, die gibt es bei anderen Vereinen auch. Das ist, glaube ich, kein Schalke-spezifisches Problem oder kein Schalke-spezifisches Thema. Mhm.
Können wir ja noch mal.
Ich sage das immer, weil ich hätte natürlich auch mal wahnsinnig gerne. Meine Überlegung ist ja immer, was würde passieren, wenn Schalke 3 oder 4-0 führt, mhm, und das irgendein verrückten Trainer und der sagt, so Neubaum, komm, die letzten 3 Minuten, komm rein.
Ja.
Was würde dann passieren? Ja, kippt die ganze Geschichte nochmal oder?
Ich glaube, der Rucksack wäre einfach zu schwer.
Über die Frage denke ich seit 40 Jahren nach, wenn ich da oben
sitze. Du wärst entweder wie gelähmt, oder weil der Rucksack so schwer ist, oder die Dampflok schiebt dich so an, dass du noch das 4-0 machst.
Das wäre natürlich ein Brüller. Und weißt du, was das stimmt? Ich kenne ganz viele, die auch solche Gedanken haben.
Ja. Also das habe ich tatsächlich noch nicht gedacht.
Dass ich eingewechselt werde.
Ja, dass ich das möchte. Ich habe oft darüber nachgedacht, wie wäre es, wenn du deine Fußballerkarriere anders verfolgt hättest. Hättest du eine Chance gehabt, beim FC Schalke 04 Fuß zu fassen? Da wäre der Weg hier hingegangen. Wolfram Wuttke, ne? Habe ich schon mal erzählt.
Hast du schon mal erzählt?
Ja. Der wollte mich ja haben für TuS Haltern. Da war ich aber Kind.
Ja.
Wer weiß, wo es hingegangen wäre.
Also die Frage kann ich für mich definitiv mit Nein beantworten. Es hätte nicht gereicht, es hat nicht gereicht.
Ja.
In allen Belangen einfach zu wenig. Also es war immer irgendwo was da, aber wenn du siehst, welchen Biss diejenigen haben, die dann wirklich durch diesen Trichter runtergekommen sind oder hochgekommen sind in den Profibereich. Ich hab bei Wattenscheid 09 habe ich mit in der B-Jugend mit Fußballern zusammengespielt, da habe ich gedacht, besser geht's nicht. Es kann keine besseren Fußballer geben, weil die haben dir dann einen Beinschuss gegeben, auch wenn du die Beine zugebunden hattest. Aber die haben es dann auch. Die haben dann zwar Profispiele auch für Wattenscheid gemacht, aber sind dann auch so richtig ganz groß rausgekommen sind die auch nicht. Aber jetzt sind wir meine Schuld sind wir jetzt völlig
ich wollte gerade sagen, ich kenne auch Spieler, die alles mitgebracht haben, also wirklich alles, die hätten ganz groß werden können.
Ich sehe den Namen gerade, ja.
Ja, ja. Und den kennst du auch?
Ja, klar.
Ja, Stefan Oerterer zum Beispiel spielt jetzt bei Horsthausen in der Westfalenliga 2. Ist ja so ein Erkenschwicker Jung. Mhm. Und der hat ja auch selbst mal offen zugegeben. Klar, wenn ich keinen Bock gehabt hätte, also wenn ich den Ehrgeiz gehabt hätte, nicht feiern zu gehen, nicht Party zu machen, dann wäre der wahrscheinlich ein ganz großer geworden. Aber er hat gesagt, nee, das will ich nicht. Ne? Und er ist ein ganz großer im Amateurfußball und 37 Jahre, ne? Und immer noch aktiv.
Knipser.
Hat immer noch einen Marktwert hier. Höchster Marktwert war vor 5 Jahren. Das sind 75.000 Euro. Also der hätte auch 75 Millionen stehen können. Stefan, wenn du das hörst. Viele Grüße erstmal dahin. So, bevor ich es wieder vergesse, wir haben jetzt, eigentlich sind wir gleich durch, aber ich vernachlässige immer eine Kategorie und die spiele jetzt mal ein.
Die Fragen der Woche.
Ja, die vergesse ich immer zu spielen. Warum mache ich die denn? Ne? Also die Fragen der Woche. Ich hatte gefragt, nach dem Spiel gegen Paderborn, wie beurteilt ihr die Leistung des S04 gegen Paderborn? Und ja, das war relativ eindeutig. Ein hartes Stück Arbeit, aber verdient gewonnen, haben 77% gesagt. Der Schiedsrichter hätte es fast vermasselt, haben nur, in Anführungsstrichen, 15% gesagt. Gamechanger Brian Lassmer hat es gerichtet, haben nur 8% gesagt. Das finde ich gut, obwohl er ja wirklich das Ding da gemacht hat und auch allen Lob verdient hat, aber es springen nicht alle da drauf und sagen, ja, der Lassmann hat es gemacht. Nein, die beurteilen halt die komplette Leistung der Mannschaft und das fand ich bei der Umfrage sehr, 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 sehr gut.
Ist auch gut, damit er die Bodenhaftung nicht verliert, dass er, wenn er die Umfrage sieht, dass er...
Die Bodenhaftung hat er heute verloren, weil beim Training ihm ausgerechnet ein kleines Missgeschick passiert ist. Die haben auch ganz tolle Sachen gemacht. Die mussten mit zwei Kontakten, haben auch mit einem Kontakt, also ein Tor in der Mitte, 5 auf der rechten, 5 auf der linken Seite und dann haben die mit einem beziehungsweise zwei Kontakten den Ball untereinander sich zugespielt, 5-mal ohne Bodenberührung und dann der letzte Spieler muss den Ball über das Tor bringen und derjenige der auf der anderen Seite mussten die dann auch 5 Kontakte machen und der letzte ins Tor. Und leider war es 2-mal Brian Lassmer oder sogar 3-mal, der das Ding dann nicht reingeballert hat. Ne? Und das war alles super lustig. Also es war nicht bierernst, ne? Das war einfach nur super lustig. Und dann heute musste Brian Lassmer wahrscheinlich sagen, Mist, das habe ich meinen Raoul-Kick schon wieder.
Also du meinst aber nicht, dass der Zauber schon vorbei ist, oder?
Nee, das glaube ich nicht. Er wird jetzt noch motivierter sein und ich gehe mal davon aus, Schalke hat ja einen Plan, das hat Miro Muslic heute auch so gesagt. Sie haben einen klaren Plan mit Brian Lassmer, ne? Und der ist wichtig für die Mannschaft. Und ich glaube, der wird auch wichtig für das Spiel in Düsseldorf sein.
Würde mich sehr freuen. Im Übrigen ist Miro Muslic, weil es gerade angesprochen wurde, dass es schwierig gewesen wäre für Brian Lassmer, den Querpass auf Musa Sülla zu spielen. In der Szene davor.
Mhm. 70. Minute war das.
Genau,
ja.
da hat Lassmer selber abgeschlossen. Mhm. Da ist Miro Muslic übrigens ganz anderer Meinung. Das kann ich aber jetzt nicht wiederholen, was Miron Muslic vor der PK uns sagte, was er an Musa Sülers Stelle mit Brian Lassme gemacht hätte in dieser Situation. Ja.
Muss man aber auch dazu sagen, der Groll, wenn er denn da war, hat nicht lange gehalten, weil auch ein Musa Sülla nach dem 2:1 von Brian mit so einem Grinsen auf ihn zugerannt ist und sie mitgefeiert hat.
Darauf wollte Muslic ja hinaus. Genau. Er hat im Grunde erst mit dieser Szene angefangen. Ja. Wie toll sich Musa Sülla gefreut hätte, obwohl er doch vorher ihm eigentlich hätte das antun müssen nach dem nicht gespielten Querpass,
ja.
Was ich jetzt nicht näher definieren kann oder beschreiben kann, weil es ja ein Hintergrundgespräch war.
Okay. Ja. Wir haben noch eine Umfrage, was ist denn drin für den FC Schalke 04 gegen Düsseldorf? Ich habe gefragt, Düsseldorf steckt in einer Krise, Schalke holt 3 Punkte. Das ist auch die eindeutige Meinung von euch, 73%. Klassisch unentschieden, sagen immerhin auch noch 17%. Und ja, das, was keiner möchte, zumindest aus Sicht des FC Schalke 04, Düsseldorf gelingt der Befreienschlag und gewinnt gegen den S 04, sagen 10%. Immerhin. Ja, haben noch nicht viele mitgemacht, 1000 Aufrufe, aber 10%, also 100 sagen, hey, Das könnte ja wirklich passieren, ne? Und dann ist der Anfang am Anfang.
Jetzt geht das wieder los.
Ja. Norbert, hast du noch was? Also ich bin durch hier.
Ja, ich habe noch was. Ich muss so ein kleines bisschen Abbitte leisten oder mich vielleicht sogar entschuldigen. Ich habe beim letzten Mal, wenn du dich erinnerst, als wir den Podcast mit dem Blauen Salon aufgezeichnet haben, da habe ich mich ganz am Schluss so ein bisschen lustig gemacht über den Redner bei der Mitgliederversammlung, der aus der Nähe von Stuttgart kam und der sich beschwert hat über diese Adventskalender und von den Evo 3 Stück gekauft hat, zum Preis von je 100 Euro. Und dann hat er irgendwie, kam die zu spät oder gar nicht oder irgendwas war da mit Gutschein. Und ich habe mich so ein bisschen darüber lustig gemacht, weil, habe ich tatsächlich nicht gewusst, ich habe gedacht, ich hätte mich verhört mit dem Preis, weil er sagte, 3 Adventskalender zu 100 Euro, also 300 Euro. Und dann schrieb tatsächlich jemand in den Kommentaren, wo man ja schon hin und wieder dann auch mal reinguckt, und sagte, bitte nicht darüber lustig machen, die Dinger sind wirklich so teuer, die kosten wirklich 100 Euro pro Stück und wenn Schalke dann irgendeinen Unsinn liefert oder zu spät, dann hat der Mann ja auch das gute Recht, sich darüber zu beschweren. Also ich ziehe meine etwas suffisante Art, in der ich mich über den Redner da geäußert habe, ziehe mit dem Ausdruck des Bedauerns zurück. Ich wusste wirklich nicht, dass die Dinger so teuer sind. Ich bin meine Generation Adventskalender. Ja. Ich bin noch Typ
2,50 Mark.
Ich bin noch Typ Vollmilchschokolade für 2,50 Mark oder wie auch immer. Und dieses Produkt aus dem Schalker Fanshop war mir nicht bekannt. Also bei 300 Euro.
Aber für einen guten Zweck, oder?
Ja, ich glaube schon. Irgendwas. Ja. Aber wie auch immer, auf jeden Fall hat er wohl 300 Euro investiert und natürlich hat er dann auch das Recht, sich unter dem Punkt Verschiedenes, weil dafür ist so ein Punkt ja dann da, bei so einer Versammlung auch darüber zu beschweren. So, das wollte ich jetzt.
Okay. Ich sage auch noch was. Ich habe auch eine private Nachricht bekommen, die uns auch gelobt haben und gesagt haben, man merkt, dass ihr nicht nur für Schalke oder über Schalke berichtet und quasi euer Job ist, sondern dass da auch ein bisschen Herzblut drin steckt. Das ist nicht bei jedem so. Da muss ich korrigieren. Also es gibt tatsächlich, nicht jeder Kollege von uns ist Schalke-Fan. Das ist ein Fakt, aber es gibt glühende Schalke-Fans unter unseren Kollegen. Ne? Also das muss man auch sagen. Das steckt ja auch an. Wie willst du das handeln?
Ja, du musst ja ohnehin, wir haben ja die Diskussion schon oft auch gehabt, du musst ja ohnehin auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Wir begegnen dem FC Schalke 04 ja beruflich, journalistisch. Und da musst du, da kann auch eine Distanz, zumindest so wie du dann, du kannst natürlich innen drin, kannst du Fan sein, aber du musst schon irgendwo auch versuchen, eine professionelle Distanz zu haben. Ich werde nie vergessen, meine ersten Spiele auf Schalke, Ende der 80er Jahre, Pressetribüne, bei Schalke-Toren, ich bin durchgedreht. Ich habe gejubelt ohne Ende, bis ich mich dann irgendwann mal umgeguckt habe und habe festgestellt, die anderen bleiben alle sitzen.
Ja.
War mir dann auch egal, trotzdem weiter gejubelt und irgendwann ist mal dann der leider viel zu früh verstorbene Kollege Wolfgang Kerkhoff von der WAZ, ein ganz, ganz netter Kollege, ist dann auf mich zugekommen und hat dann gesagt, hör mal, schön, dass du dich freust, aber geht hier auch oder sollte hier ein bisschen ruhiger sein. Und seit diesem Rat habe ich beherzigt und der ist auch völlig, völlig angebracht.
Ja, wenn wir auch mal unseren Kollegen Dirk Große-Schleimann manchmal beobachten, wenn er unten Field Reporter ist bei Sky, und es fällt ein Tor. Ich glaube, das wurde auch schon videotechnisch und bildtechnisch festgehalten. Der dreht auch durch. Er darf aber, weil er nicht oben sitzt und die ganzen Kollegen da zusammensitzen.
Ne? Und die sind auch Rechteinhaber. Die zahlen, ja. die zahlen dafür auch viel Geld. Der darf machen, was er will. Ja. Nein, ist alles gut. Es ist, also wenn ich, was jetzt haben wir schon überzogen. Ja,
deutlich.
Ich sag mal, auf jeden Fall ist man oder man ist einfach mit viel Leidenschaft dabei. Ja. Leidenschaft einfach für den Job an sich.
Aber ich bin auch froh, wenn Pause ist, muss ich auch mal dazu sagen. Bin froh, wenn ich mal nichts hören muss. Und tatsächlich auch, vielleicht nochmal zur Erklärung in die Community, ich kann da nicht immer mitlesen. Ich bin wirklich froh, wenn ich dann auch mal sacken lassen kann und mich damit nicht beschäftige.
Wir haben viel zu viel privates Zeug hier wieder gequasselt heute.
Darum beschließen wir jetzt den Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, vielleicht auch fürs Zusehen. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter, gerne. Wir wollen ja weiter wachsen, ne? Und wir wollen ja irgendwann mal der weltbeste Podcast des Universums werden, wenn ihr wisst, was ich meine. Norbert, vielen lieben Dank an dich für deine Zeit. Auch wenn wir heute zweigeteilt gemacht haben, haben wir irgendwie gut hingekriegt. Jetzt haben wir trotzdem mehr gemacht als geplant, aber das war klar. Und damit spiele ich die Musik.
Ja, vielen danke Dank. Dir auch und dann schauen wir mal, wie das am Freitagabend in Düsseldorf so ausgeht.
Ja, wir hören uns dann am Freitagabend nicht, das mache ich dann mit dem Frank.
Wahrscheinlich,
ne? Ja. Alles klar. Danke und Glück auf.
Glück auf.